Go inside.
Ja, wir gehen inside von 11.15. Ja, ist okay. Können wir machen. Ne, ist gut.
Ja, ja. Vielleicht bedeutet es gar nichts so. Aber Blizzard hat jetzt die erste Information zu 11.1.5 geteilt. Und sie haben das mit der Überschrift Go Inside 11.1.5 Content Update übertitelt. Und man kann viele Überschriften für so Sachen wählen. Also wirklich viele. New Content Update oder First Information for bla 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 und so weiter. Aber sie haben sich für Go Inside entschieden. Und dabei haben sie ein Bild gewählt, wo wir Bele da im Hintergrund sehen.
Jetzt weiß ich, warum du gerade gesagt hast, wir haben gerade schon mal kurz ein bisschen natürlich immer vorm Lorewalker am Talken, ne, was weiß ich. Also wir kommen auch heute noch auf die BlizzCon-Thema und alles cool. Aber jetzt weiß ich, warum du gerade gesagt hast, wir reden gleich darüber im Podcast. Ich habe nicht gedacht, dass du damit kommst, aber ja. Ich denke mittlerweile auch, ich bin heute tatsächlich die allererste M0 gelaufen. Weil jetzt Priorat ja endlich im Dungeon-Pool drin ist und ich jetzt endlich die Dungeon laufen kann, weil es die einzige Dungeon, die ich laufe, weil es einfach meine Lieblingsdungeon ist. Und mir ist der Guess gekommen, wirklich, was ist, wenn die da oben noch mal einen Raid drauf machen? Wir hatten das Cinematic da oben. Wir gehen stark davon aus, dass Heilsturz eh noch mal als Zone benutzt wird. In 11.1.5 wird es als Zone benutzt. Wir haben noch das Cinematic offen von Ferien, wo sie schultern und die Armee bereit wird, ne, die Weiße. Die wird übrigens gerade introduziert in 11.1.5. Gibt's jetzt eigentlich das Wort introduziert? Ich weiß es immer noch nicht.
Keine Ahnung, eingeführt, mach mal besser.
Ist halt einfach so. Gibt mir ein anderes, ansonsten benutzen wir das. All diese Sachen bedeuten, oder auch von wo die überall angreifen, by the way, die Neruba. Ich habe jetzt ein paar Tage öfter diese Nachtsturz-Feature gemacht und die Daily Quest. Und die kommen von überall. Die kommen wirklich aus wirklich jeder Himmelsrichtung, kommen die und greifen an. Und alles drückt irgendwie in die Richtung so Bele da und Meryl da. Und ich gehe stark davon aus, unser letzter Raid, wir hatten ja immer schon mal den Guess, ist entweder über das Kloster da oben, das Priorat, oder wirklich direkt Bele da. Aber ich kann mir vorstellen, eher so, ersten zwei Bosse sind vielleicht in diesem Kloster und dann muss man irgendwie rübergehen. Eine Verfolgungsjagd mit dem Oktopus da oben, ne, ja, genau. Dann haben wir diesen Oktopus, der da rumschwebt und dann macht uns Bele da eine himmlische Leiter auf und wir spielen Stairway to Heaven.
Ja, es gibt, ich habe es gerade eingeblendet, es gibt dieses Artwork aus der frühen Konzeptphase. Das heißt, es könnte auch eine verworfene Idee sein. So was haben wir bei Shadowlands auch. Wir haben ganz viele Konzeptarts, die da nicht ins Spiel gefunden haben, zum Beispiel. Aber maybe wird sich ja tatsächlich eine Treppe bilden vom Priorat der Flamme beispielsweise hin zu Bele da. Ob das jetzt eine physische Treppe ist im Sinne von auch Steinen oder ob das irgendwie so eine Treppe aus Lichtenergie ist.
Weißt du, was ich mir da vorstelle? Wie wenn du zu Odin gehst, in der Himmelsfeste, in der Dungeon, weißt du, was ich meine? So ja, dieses Licht und dann wirst du auch schnell, dann kannst du diese große Distanz tatsächlich überwinden. Sowas stelle ich mir vor, kann schon sein.
Diese Bifröst-Anspielung ist das ja.
Genau.
Also man, genau, aus der nordischen Mythologie ist ja auch Odin.
Was vor allem super, super, super interessant ist, jetzt mal rein von der technischen Seite, um das zu untermauern, ja? Von der technischen Seite ist es so, ihr habt mit Sicherheit schon mal versucht, zu Bele da zu fliegen. Ihr könnt es nicht. Bele da ist zwar ein Item, also es ist keine Skybox wie sonst, sondern es ist tatsächlich im Spiel ein Gegenstand. Interessant ist, dass man diesen Gegenstand momentan nicht kriegen kann. Also man kriegt ihn nicht zu greifen, sodass man ihn selbst benutzen könnte oder sowas. Haben wir ja mit ein paar Dataminern versucht. Aber wenn man hinfliegt, kommt man zu einer Visible Wall. Und diese Visible Wall lässt einen transferieren zu einem anderen Server quasi. Also wie, als wenn man runterfliegt überhaupt in die Höhle oder die Zaralek-Höhle quasi. So ein etwas ist das. Man ist in einer anderen Zone. Das heißt, der Beledar-Kristall, den wir dort actually sehen, ist in einer eigenen Zone für sich. Jetzt schon. Es könnte ein Raid sein.
Ja. Also, ich sehe mehrere Optionen. Natürlich könnte es ein Raid sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach Teil der Kampagne wird. So, also, wir sind da nicht raid-technisch unterwegs, aber vielleicht Teil der Kampagne so als Höhepunkt.
Der Mega-Dungeon soll auch kommen.
Ja, als Szenario vielleicht auch. Weil du das mit dem Gegenstand-Gedöns ansprichst, habe ich auch so einen Gedanken, da wollte ich dich mal mit konfrontieren. Und zwar, ich nehme jetzt hier mal Velen. Mhm. Der hat einerseits einen Kristall in der Hand und andererseits hat er einen Kristall in seinem Stab. Mhm. Wie abgefahren findest du die Idee, dass Bele da geschrumpft wird?
Gar nicht so.
Das als Waffe benutzt oder
gar so? Nicht so extremst abwegig. Wir haben jetzt lange schon darüber philosophiert und diskutiert, dass, ob wir ATS als, also wir kriegen eine legendäre Waffe, wissen wir alle. Sorry, brauchen wir nicht philosophieren. Mit 11.2 werden wir eine legendäre Waffe bekommen, die wir zusammenbauen oder was weiß ich was machen müssen und die dann tragen. Es wird höchstwahrscheinlich, gesse ich, einen Stab, weil hatten wir jetzt schon länger nicht mehr. Und ich gehe stark davon aus, erst habe ich gedacht, dass es Atiesh wird. Also wir sammeln so die Überreste des Splitters vielleicht zusammen. Aber mit Khadgars Erscheinen und so hat sich das irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht. Er hat Atiesh zwar nicht wieder zurückgenommen, also er ist weg, der Stab anscheinend. Aber es kann natürlich sein, dass wir ATS mit diesem Splitter oder sowas zusammenbasteln oder so. Aber ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das so eine Art Ashbringer-Waffe wird, weil der Ashbringer ist nichts anderes. Der Stab der Naru vom Velen ist nichts anderes. Ja.
Was hältst du davon? Also jetzt wird's richtig abgefahren. Wir haben ja das Schwert, ne? Und eigentlich wurde uns ja gesagt, wir werden erfahren, so was es damit auf sich hat im Laufe der Wurzelsaga. Ja. Und wenn jetzt Sagaras das Schwert nimmt und Demensius oder Xalatas oder die Weltenseele von Karesh oder so, nimmt sich Bele da und macht daraus einen Stab und dann kämpft Sagaras gegen dieses Wesen mit dem Stab.
Ja, finde ich geil, sehe ich aber nicht. Ich sehe viel eher, dass wir das Gleiche machen, was wir schon im BFA gemacht haben. Diese Waffe wird hinterher benutzt, um das Schwert vollends nicht nur zu reinigen, sondern wieder mit Licht zu erfüllen und Sageras wieder zu dem Lichttitan zu machen, der er einst war.
Finde ich auch nice. Das Interessante beim Schwert von Sagaras ist ja auch, wir haben ja dieses Loch, ne? Das hat sich verändert mit der Zeit, auch als man zum Beispiel gereinigt hat.
Ja.
Da war das ja am Anfang so strahlend rot. Stichwort Schwarzblut im Übrigen. Hier habe ich zum Beispiel ein Bild davon. Und jetzt könnte man halt überlegen, okay, wenn wir uns so Waffen von den Titanen angucken, beziehungsweise allgemein Waffen in WoW, dann ist es sehr häufig, dass an dieser Stelle, wo jetzt quasi dieses rote Auge ist, so nenne ich das mal, dieser rote Nexus-Wirbel, whatever, dass da sehr häufig ein Kristall zu sehen ist. Ja, und also der man fehlt könnte da. Auch überlegen, genau, man könnte überlegen, dass Bele da quasi da reingesteckt wird. Wenn man sich ganz alte Artworks anguckt, zum Beispiel das hier, dann hat Sagaras an der Stelle auch sowas ähnliches wie ein Kristall.
Bin ich dabei. Hm. Ich würde sagen, so Richtung Midnight oder so wird das dann benutzt, um das Schwert zu heilen und dann kriegt wer auch immer, ob es jetzt Sagaras dann ist oder die Weltensegel Karesh oder was auch immer, kriegt dann das oder reinigt das Schwert und zieht es raus. Bin ich mir ziemlich sicher.
Um das vielleicht auch so ein bisschen zu motivieren von der Bildsprache und von den symbolischen Hintergründen und so weiter. Wir haben ja, Bele da ist stark mit dem Licht verknüpft und stark mit den Arati verknüpft. Und Sagaras ist stark mit dem Feuer verknüpft, aber das ist ja das Spannende an den Arati, dass sie eben Licht und Feuer vereinen.
Ja.
Das heißt, hier kannst du schon mal eine Brücke schlagen.
Voll.
Und wenn du einen Vergelter-Paladin zum Beispiel spielst, da gibt es auch ein Talent, das heißt brennende Legion. Was auch so ein Hinweis sein könnte, okay, vielleicht kann man Sagaras auch einfach als Vergelter-Paladin interpretieren.
Ja, völlig.
Klar ist er noch ein bisschen feuriger unterwegs als der typische Paladin, aber wenn wir in diese Richtung Feuer-Licht gehen.
Wer weiß, was mit ihm gemacht wurde. Das ist ja der Point. Ja. Also da kannst du ja eine Menge dir reininterpretieren. Guck dir die untoten Paladin im Priorat ja eben an. Aber übrigens, um das noch weiter jetzt auch noch zu intensivieren und mit Patch 11.15 zu bleiben, ich bin ja heute auch noch mal eine Menge Visionen gelaufen und ich habe es jetzt leider nicht mehr zitattechnisch parat. Thrall. Wenn man ihn dann angreift, redet übers Schwarzblut, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Muss ich mir noch mal raussuchen dann. Auf jeden Fall bringt er zwei sehr geile Takes. Eins war, das Schwarzblut wird uns reinigen oder sie wird das Schwarzblut bekommen oder das Schwarzblut muss sie bekommen. Irgendwie sowas haut der da raus in der Vision, wenn man ihn da angreift. Und das finde ich sehr geil. Also, ich habe wirklich gar nicht so die Schippe gehabt, aber das untermauert für mich noch mehr, dass Schwarzblut gleich Enzov und ja. Machtquelle, Kraftquelle. Also vielleicht will sie wirklich das Schwarzblut da reinpumpen in das Schwert und wir müssen das Licht da reinpumpen in das Schwert. I guess, das wird vielleicht so ein Kampf sein, weißt du, so, wir stehen um das Schwert herum, einer Seite versucht halt Leere reinzupumpen, wir versuchen Heilung reinzupumpen, könnte ein Bossfight sein. Ne, du musst die und die Anstrengungen machen in dem Bossfight, quasi Höllenfeuer-Zitadelle, erster Boss, sowas in der Art, ne, so, du musst was da reinliefern oder so, Wellen unterstützen, Wellen abfangen oder so, und je nachdem wird dann das Schwert goldig oder leerig, wie auch immer. Und dann zieht es halt eben Dimensius oder Sageras. Weil ich bin immer näher an dem Fact dran, dass, also wenn es Sageras ist, ist der der Holy Titan. Also ja, vergelter Parler, bin ich bei dir, und zwar komplett und völlig.
Ja, ich habe parallel geguckt, ob ich es finde. Also ich habe auf jeden Fall ein Zitat von Rohirrim gefunden in Orgrimmar. Der sagt, ganz Orgrimmar trinkt jetzt das Blut von Enzov und verwandelt die Horde in eine rasende Kriegsmaschine.
Ja, genau. Und dann, wie gesagt, Thrall erwähnt auf jeden Fall explizit das schwarze Blut, was ich halt unglaublich interessant finde. Gerade jetzt mit Sori Dorme natürlich, dass sie uns sagt, dass wir da nochmal hin müssen, um es zu verstehen. Finde ich gut, aber das bestätigt.
Ja, Blut von Enzov ist aber auch nah dran, würde ich sagen.
Ja, also ich sage auch ganz klar, wir werden in der World Soul Saga mit Enzov noch richtig aufräumen. Weiß jetzt nicht, der wird nicht der Endboss werden von The War Within, auf gar keinen Fall. Aber das alles jetzt gerade eben, worüber wir geredet haben, zieht mich ein bisschen weit weg von Karesh. Dass Karesh vielleicht die Endzone in The War Within wird, ja, aber halt nicht Main Midnight. Das erdet uns dann doch schon alles zu sehr.
Ja. Ich find's halt, also die Tatsache erstmal, dass sie überhaupt die Vision zurückbringen, könnte halt ein starker Hinweis darauf sein, dass wir genau darauf achten sollen, was da lore-technisch passiert. Ansonsten käme es mir ein bisschen random vor. Also
das ist ja auch so ein bisschen dieses Go Inside, ne? Visions, Go Inside, ja. Passt ja auch super.
Ja, auf jeden Fall. Wir sind dann quasi im Verstand von Enzov so. Es gibt auch ein Zitat von Xalatas, was sie sagt, wenn man zum Beispiel in Orgrimmar ist, also wenn man Schattenpriester von Xalatas dabei hat. Und zwar, wir könnten diesen Konflikt auf einige meiner Brüder treffen. Eine Aussicht, die mich erfreut. Ihre Macht wird die meine sein. Sie werden für das bezahlen, was sie mir vor langer Zeit angetan wurde.
Ja, vielleicht nutzt sie auch einfach nur sein Blut, ne? Das kann natürlich sehr gut sein. Also muss ja nicht sein, dass, also Enzov wird zurückkommen in einer Form, wie auch immer, aber er muss ja nicht als Boss zurückkommen oder dass wir ihn bekämpfen oder so, sondern als Avatar, als eine irgendwas, der da ist, weil, keine Ahnung, wir eben das oder sie eben das Blut benutzt. Das kann ja durchaus sein.
Absolut. Ich möchte hier nochmal unterstreichen, so. Dieses Zitat mit meinen Brüdern, dass darüber zerbrechen sich Leute die Köpfe, seitdem dieses Zitat da ist. Ja. Das muss nicht heißen, also selbst wenn Xalatas damit die alten Götter meint, dass sie selbst ein alter Gott ist.
Genau, Brüder im Geiste.
Kann auch die Brüder im Geiste, diese Görner zur selben Fraktion, in Anführungsstrichen, weil sie beide für die Lehre sind, so wie sich Mönche irgendwie alle Brüder und Schwestern und sonst was nennen.
Ja, genau.
So ist in der Richtung.
Weil sie in einem Kult halt sind, quasi, ne?
Genau. Also genauso wie auch die Winterkönigin ja Elun Schwester nennt. Das heißt nicht unbedingt, dass Elun eine ewige ist oder ein ähnliches Wesen ist. Das könnte einfach nur heißen, so, hey, du machst einen ähnlichen Job wie ich, deswegen sind wir Brüder und Schwestern.
Ja, genau. Der Point ist, wir hatten ja als wir Enzov besiegt haben und auch in den Visionen haben wir stark mit Mutter zusammengearbeitet und mit dem Licht und mit dem reinigenden Licht. Die Frage ist jetzt eher, was benutzen wir dann zur Reinigung des Schwarzblutes? Ich denke, das wird jetzt in 11.1.5 und da 11.1.7 vor allem sehr, sehr, sehr stark kommen, dass wir natürlich etwas brauchen, um das Blut von diesem Typen zu reinigen und wegzuholen. Mit Orvenia zusammen. Ja. Das heißt, wir werden wahrscheinlich, Sori Dorme wird uns das Ergebnis geben. Und jetzt ist die Frage, wird es das heilige Feuer der Arati? Also vielleicht von Beleda als Machtquelle? Oder was denkst du?
Das hat, also wenn ich es richtig interpretiere, hat das ja schon mal stattgefunden. Und wir haben über die Titanscheiben-Fragment-Quest-Reihe davon erfahren, unter dem Stichwort Akklimatisierung.
Ja.
Das heißt, die Irdinnen, die wissen prinzipiell, oder vielleicht wissen sie es nicht, sie haben ja alle ihre Erinnerung vergessen, aber wir haben ja theoretisch Zugang zu unseren Hüter, Archedas. Vielleicht sammeln wir dabei auch Tür ein. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir es diesmal anders machen. Also ich glaube nicht, dass es diesmal wieder so eine Geschichte wird, die Irdinnen machen das einfach mit ihrer Titanmaschine. Weil auch wahrscheinlich die Irdinnen checken oder wir gecheckt haben innerhalb dieses Fortschritts der Geschichte, dass die Vorgehensweise Titan noch nicht optimal ist. Mhm. Und was du richtig ansprichst, die Haronir, das Spannende an denen ist ja, dass es so scheint, als würden sie Azoth direkt verehren. Das haben wir sehr selten in der WoW-Lore. Wenn überhaupt bei den Tauren mit der Erdenmutter, aber das ist eher eine Interpretationsebene, was die Erdenmutter ist.
Ja.
Das heißt, Ovenia bzw. die Haranir sind vielleicht ein Schlüssel, dass wir quasi so Azeroth fragen, ist vielleicht der falsche Begriff oder so, aber Ovenia kann eine Vision bekommen, wie Azeroth sich wünscht, wie wir vorgehen, um damit umzugehen. Aber dass es vielleicht sogar von Azeroth selbst ausgeht. Und dann kriegt Ovenia die Vision, was wir machen müssen, um das aufzuhalten. Und da kann ich mir vorstellen, dass Sachen kombiniert werden, dass wir irgendwie die irdenen Maschinen nutzen und die Wurzeln nutzen, um dann die Energie irgendwie da reinzuleiten und einen Reinigungsvorgang zu machen.
Ja, ich sehe auf jeden Fall da Bede da in einer zentralen Rolle spielen, irgendwie als Machtquelle, vielleicht sogar eine ganze Netzwerk. Vielleicht gehen wir zurück zur Sireneninsel, finden noch ein, zwei weitere Kristalle und nehmen so eine Art Netzwerk an Energie. Archedas zusammen dann in den Hallen, ne, mit Dagran, und dann wird programmiert dies, das, und dann haben wir wieder einen Mega-Laser und damit löschen wir halt dann einfach alles aus. Das kann ich mir schon durchaus vorstellen. Auf jeden Fall 11.1.5 hat krasse Sachen in dem Bereich. Also gerade, weil ich auch nochmal, was habe ich ja vor dem Lawwalker schon gesagt, Heilsturz wird von allen Bereichen angegriffen. Norden, Süden, Osten, Westen. Also überall kommen die Neruba quasi her. Mostly aus Ashkahed unten natürlich. Aber die kommen auch aus den schallenden Tiefen von oben und sowas, ne? Und alles drängt so quasi Richtung Merel dahin und Priorat. Weswegen ich halt noch mehr denke, dass dort ein Fokus sein wird. Mega Dungeon oder Raid, eins von beiden. Was anderes kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Und dass das dann auch. Ich sehe nur gerade noch nicht so ganz, wir benutzen das, auch deine Theorie gerade und so, ne, von mir aus mit Wurzeln oder so, weil wir es dann benutzen, geht's vielleicht rüber zur Leere und wir kommen nach Karesh, oder wir benutzen das und können uns dann aufmachen nach Karesh. Den Zusammenhang, den kriege ich noch nicht ganz in meinen Kopf.
Ob Karesh ist tatsächlich
oder ob's
davon Karesh losgelöst. Ne? Ja, ich glaube, Karesh ist. Wir haben quasi mehrere Handlungsstränge gleichzeitig einfach. Wir haben einerseits die Problematik mit dem Schwarzblut und die Auswirkungen davon. Wir haben gleichzeitig die Soreki, also die Neruba, die noch Anzuek treu sind, beziehungsweise sie rächen wollen und solche Geschichten. Wir haben die Geschichte mit dem dunklen Herz und Xalatas. Das sind alles Sachen, die quasi parallel laufen und die teilweise miteinander zu tun haben, ja, aber auch nicht so zwangsläufig. Nur weil, wenn jetzt einer der Handlungsstränge beendet worden würde, dann laufen die anderen trotzdem weiter. Und übrigens, ich finde das gut, dass sie das gerade machen mit den Soreki, also den Nerubern, weil das ist etwas, was in der Vergangenheit in WoW sehr häufig nicht gemacht wurde.
Korolev.
Sehr häufig war es so, wir gehen zum Raid-Boss, wir töten den Raid-Boss und dann ist das Problem ja gelöst.
Ja, ja.
Das ist ja Quatsch.
Voll. Ja, ja, oder sowas wie Korolev, ne? So Nachgeschichte. Was passiert danach? Ja. Die Charaktere sind noch wichtig. Und das ist tatsächlich wirklich saucool gelöst, lore-technisch. Auch die Vision. Du bringst ein geiles altes Feature, was du mit wenig Aufwand wieder aufpolieren kannst, neu bringen kannst und mit Lore auch noch zudonnern kannst und dann actually wirklich was hast, was Handfestes hast. Das ist halt super gut. Und genauso jetzt auch das Nachtsturz-Ding. Also,
ich Ich glaube, das ist ein smarter Move von Blizzard. Sie könnten, ich hoffe, es kommt in der Spielerschaft gut an. Weil man könnte Blizzard jetzt unterstellen, dass es Recycling ist, aber ich finde das bisschen, also ich finde das eher gut, dass sie das machen. Ja. Weil Blizzard gibt sich häufig so Mühe, entwickelt irgendwie so ein Feature für so ein Add-on und dann ist das Add-on halt irgendwo vorbei und dann interessiert das Feature an niemanden mehr.
Ja.
Das muss nicht so sein. Also gerade in MMOs muss das nicht so sein. Man kennt das auch aus anderen MMOs wie EverQuest und Final Fantasy und so. Die machen alle so Sachen, dass du halt Features einführst und die sind dann Teil des Spiels einfach und die werden dann auch weiter gepflegt. Oder sie kommen halt auch immer mal wieder zurück. Das ist eigentlich eher was Gutes und macht die Welt auch ein bisschen glaubwürdiger und geschlossener. Ansonsten fühlt es sich halt wirklich so an, dass du halt immer nur von Raid zu Raid läufst und der Rest der Welt steht still.
Bestes, allerbestes Beispiel, Hyjal. Hyjal hatte das innerhalb des Quests geschafft, dass man halt eine sich evolierende Zone hatte, was halt komplett geil war. Und jetzt bringen sie genau dieses Prinzip, Hyjal ist für mich deswegen eine der besten Zonen, weil sie eben einen Fortschritt dir zeigt und nicht so von wegen, ja, okay, ich bin jetzt hier durchgewüstet, ist das passiert, was hier ist nichts passiert so. Und genau das bringen sie jetzt eben, dass sie jetzt wieder die schallenden Tiefen eben genommen haben, jetzt im letzten Patch, wo wir da unten weitermachen. Klar, da kommt eine Zone dran und dann gehen wir nach Lornhall. Und jetzt perfektionieren sie, finde ich, das Ganze mit 11.1.5, dass wir wieder nach Hallsturz gehen. Eine Zone, die generell viele potenziell mögen. Und wir dort aktiv wieder etwas tun müssen. Das ist tatsächlich sehr geil. Und A, es ist ressourcenmanagementmäßig einfach super. Und B, das mit den Visionen. Ich weiß nicht. Man kann es natürlich kritisieren, dass man sagt, boah, ja, ist aufgewärmt oder so. Aber dann müsste man WoW generell kritisieren, weil, sorry, alle Events, alle Open Worlds, sei es das Theater-Event oder so, alles ist aufgewärmt. Es ist einfach nur anders, ein anderes Design dahinter geklatscht. Wie soll ein 20 Jahre altes Spiel das Rad neu erfinden? Hat es nie geschafft. WoW hat nie das Rad neu erfunden. Es hat immer nur Sachen von jemand anderen genommen und besser gemacht.
Wenn sie es versucht haben, kriegen sie auf den Deckel.
Ist so. Torghast und sowas, ne? Sie wollen Innovationen bringen, Garnison und so weiter und kriegen halt immer wieder auf den Deckel dafür. Aber sie versuchen es wenigstens. Sie gehen immer vorwärts und machen was und da kommen ja auch ein paar brauchbare Sachen bei raus.
Und ey, ich finde sogar, das Garnisons-Feature kann zurückkommen. Es muss dann deutlich verändert werden, das ist schon klar. Aber dieser Gedanke, dass man immer nur für einen Add-on-Sachen entwickelt, ist halt Quatsch. Und ich habe den Eindruck, Blizzard hat verstanden, dass das so ist.
Denke ich auch. Garnison ist jetzt natürlich ein recht schlecht rausgepicktes Beispiel, denke ich, weil mit Housing ist halt tatsächlich, hat die Garnison ein bisschen ausgedient, I guess. Aber du hast
zumindest viele andere in diesen Zumindest in diesem Aspekt, aber man kann das halt in so einer abgewandelten Version zurückbringen. So, du hast ja immer noch in WoW sowas wie Quest-Hubs. Ja. Das gibt's ja immer noch. Ja. Nicht so viel wie früher, aber es gibt immer noch so kleine Dörfer und Städte, die halt wie Quest-Hubs fungieren. Und das kannst du mit so einem Garnisons-Feature vereinen, dass du halt wohin kommst und dann so mitbestimmen darfst, hey, ihr befestigt eure Mauern jetzt mit dem und dem und du musst halt dafür vielleicht Ressourcen sammeln oder so. Das heißt nicht, dass das ein Ort ist, wo du dann lebst, aber du kannst dieses prinzipielle technische System, was sie gebaut haben, dafür wieder benutzen zum Beispiel.
Finde ich geil. Hatten wir in Legion ja teilweise, da unten mit den Türmen auf der Fährtenküste, da konntest du ja auch mit dem Server mitentscheiden, was dann gebaut wird für die Woche und so. War ziemlich geil eigentlich, würde ich sagen. Sowas mit dem Magierturm ist natürlich auch so ein Ding, was Evergreen richtig gut sein könnte. Und sind wir uns mal ganz ehrlich, Torghast, nicht im dunklen Kortria da drin, sondern gib dem irgendwas anderes. Aber dieses System
Karazhan oder so, ja.
Genau, oder, den Turm von Karazhan erklimmen.
Ich finde, die Höhlen der Zeit und Torghast sind wie gemacht füreinander.
Ja, bin ich bei dir. Und ohne, dass da irgendein Zwang drin ist, wie der Staub damals, ne? Dann, ich glaube, würde ich dieses Feature auch richtig gut ankommen. Visionen generell, glaube ich, werden auch gut
Überleg mal, du machst so ein Höhlen der Zeit-Ding, aber es funktioniert wie Torghast. Und du kannst da Transmog sammeln, und zwar aus allen Zeitlinien und allen Szenarien. Sie können da komplett frei drehen.
Voll.
Das ist doch perfekt.
Voll geil. Wie gesagt, auch die Vision, die Änderungen, die da jetzt mit reingekommen sind, man kann sie durchgehend grinden, man braucht keine Währung, also keine Reagenz mehr, ne, die einen verbraucht, wenn man da reingeht. Gerade das bringt, glaube ich, die Bad-Aspekte weg und lässt den Spieler Spaß haben und wir können dadurch mehr Lore generieren. Und das ist immer so das Wichtige, was wir an Dragonflight beide, glaube ich, sehr stark und harsch kritisiert haben. Wo ist der Impact? Wo ist der Impact Schwurbelsteine? Wo ist der Impact Vaktros? Wo bleibt das? Und jetzt mit den Visionen zeigen sie uns, ey, die Brut von Nostormu so, die sagt einen einfach, hier, guck mal, wir haben hier so ein klasses Feature, da können wir uns doch noch mal mehr Wissen holen. Das ist ein Impact. Mhm. Das finde ich cool und das ist sehr geil. Ja. Das ist wirklich sehr geil.
Ja. Ja, man muss immer so ein bisschen aufpassen, was dieses Thema betrifft. Auf der einen Seite wünsche ich mir das immer voll, ne, dass du halt so, was du jetzt gerade gesagt hast, dass die Bronze der Drachenschwarm dann so kommt und sagt, hey, wir können Informationen holen und so. Man muss aber dahingehend aufpassen, dass du kannst deine Geschichte dadurch auch kaputt machen, weil wir Charaktere haben und Fraktionen haben, die zu mächtig sind. Ich weiß nicht, ob du mir da so hundertprozentig folgen kannst, aber ja. Man könnte sehr viele Probleme erschlagen, wenn die richtigen Charaktere zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Das dürfen sie auch nicht überreizen, so.
Ja, klar, das ist halt das, ne, wenn wir jetzt mit allem Möglichen am Start gewesen wären auf der Insel, ne, sagen wir mal, unsere allen Aspekte und Tür und sowas wäre dabei gewesen, gerade die neuen Aspekte, die hätten wahrscheinlich mit Xalatas kurz Ping-Pong gespielt, ne, das ist, muss man halt dann schon beachten auf jeden Fall.
Das ist sowas wie, du kannst zum Beispiel argumentieren jetzt in Dalaran, dass er abgestürzt ist und so weiter. Was ist eigentlich mit dem SI-7? So, warum hat er das nicht herausgefunden? Beobachten die nicht angeblich alles und sind überall und die sind ja sogar auch in Dalaran anwesend. Das ist mir durch die Klassen halt und sowas alles.
Warum wussten die nicht von Drenten, ja?
Ja, genau. Und das, also du kannst halt immer so argumentieren, da musst du so ein bisschen aufpassen in so einem Universum wie Warcraft, weil du halt, wie gesagt, du hast halt diese übermächtigen Wesen. Genauso, gerade wenn es um Zeitreise geht, ne, du kannst halt immer sagen, ja, warum siehst du das nicht kommen oder warum? Das ist ja, ich glaube, Anduin hat das auch mal Velen vorgeworfen, weil Velen ja schon so prophetische Fähigkeiten hat. Das war beim Bronzendrachenschwamm noch ein Stück schlimmer als bei Velen. Velen ahnt nur, was passiert. Der Bronzendrachenschwamm weiß es mehr oder weniger.
Ja, voll. Also. Voll, das ist schon schwierig. Aber ja, ich finde, gerade mit jetzt, wie gesagt, Lorenhal und 11.1.5, Blizzard macht da Story- und Narrative-technisch besser als. Ich will es nicht so richtig in den Mund nehmen, aber eigentlich muss man schon sagen, besser als je zuvor. Wirklich.
Ja.
Wie sie es bringen, die Titanscheiben-Quest und du hast jetzt überall kleine Hubs in 11.1.5, wo halt die Neruba angreifen. Also wenn man das alles so ein bisschen zusammen nimmt, klar, wir haben auch immer mal ein paar Props, Ende der Sireninsel. Du hast so ein paar unausgezählte Sachen so, was du halt einfach vielleicht wirklich nicht alles reinkriegst. Aber ansonsten muss man sagen, narrativ gesehen ist das schon ziemlich gut.
Ich glaube, du hast recht. Also Narrative ist sehr gut. Worldbuilding, also bei Worldbuilding bin ich mir hundertprozentig sicher. Worldbuilding war noch nie so gut wie gerade.
Ja, das stimmt.
Also alles, wie die Gebiete aussehen, wie die Musik ist, wie die Charaktere sich verhalten, reden, alles. Das ist so krass. Und ich glaube, es gibt vielleicht ein paar, die das gerade nicht so sehen, aber ich glaube, da liegt das nicht daran, dass Blizzard in der Art und Weise gerade falsch liegt, sondern höchstens ist es so, die fühlen sich halt nicht abgeholt von Zwergen und Goblins und Nerubern oder so.
Bin ich dabei.
Die brauchen anderen Antagonisten, andere Fraktionen oder so, und dann fänden die das viel geiler.
Aber, und genau da machen sie es mit The War Within, glaube ich, perfekt. Du hattest in den Schattenlanden die Schattenlande. Und du hattest durchgehend das Schattenland-Thema. Mit all Sachen. Mausoleum hat es ein bisschen aufgebrochen, bin ich ehrlich. Dragonflight, du hast durchgehend diesen Aspekt. Amidrasil hat versucht, es aufzubrechen, hat es meiner Meinung nach einfach null geschafft, weil es irgendwie schon Ähnlichkeiten gab. Jetzt haben wir von Noruba über Zwerge, Irdene, Goblins, kommen jetzt zu den Astralen. Wir haben Humanoide mit Merel da. Du hast Licht, du hast Dunkel, du hast quasi eigentlich das gesamte Spektrum. Es fehlt nur noch ein bisschen. Obwohl, selbst Untot bringen sie irgendwo mit rein, mit den Nerubern und den Priorat. So, da ist auch ein bisschen dabei, muss ich sagen.
Also, ich glaube, diejenigen, die gerade so dieses Fraktionskrieg-Ding richtig geil finden, die sind gerade so ein bisschen unzufrieden zum Beispiel.
Da
nehme ich auch immer wieder wahr.
Sehr wenig Clash gerade, ja. Ja, aber auch das könnte man, aber gut. Wo willst du da jetzt auch kritisieren? Das ist schon wirklich auf dem sehr,
aber ich glaube, selbst das ist ja am Horizont wieder so im Gespräch. Wir hatten das Audiodrama, was Chris Metzen vorgelesen hat. Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber da ist das ja genau das Thema. Im Arati-Hochland mit dem mit dem Fraktionskonflikt und das könnte halt tatsächlich im Midnight wieder Thema werden. Das heißt, diejenigen, die Horde und Allianz Flaggen hissen wollen und sich auf die Schnauze hauen wollen, die kommen da vielleicht wieder ein bisschen mehr auf ihre Kosten. So.
Ja. Ja, ich finde auch, da hat Midnight so ein bisschen Potenzial. Stell mal vor, so, wir verlieren wirklich Ende von The War Within und auf Azeroth passiert eine Katastrophe halt einfach. Irgendwas, sei es der Sonnenbrunnen explodiert, keine Ahnung, wir kommen in Dunkelheit oder so ein Scheiß. Es muss gar nicht mal sein, dass es wie sonst immer aus dieser reinen Bosheit her passiert, Gilneas, Sylvanas und sowas, ne? Sondern eher aus der krassen Verzweiflung heraus. Weil die Völker dann doch versuchen, für sich zu kämpfen, mehr so, oh scheiße, wir haben jetzt nur noch ganz begrenzte Ressourcen und wir wollen es jetzt vielleicht nicht der Allianz überlassen oder die Allianz, ein humanoides Volk hat vielleicht einfach Angst, ne, sei es jetzt die Burg Stormguard, aus Angst macht es jetzt einen dummen Fehler und das hat so eine Kettenreaktion und das passiert, das ist dann super geil, was ist nicht Perfekt. Diese stupide, ne, dieses wir müssen jetzt wieder so ein, weil der eine mag den anderen nicht, aber wir haben doch gerade ein viel größeres Ziel, sondern nein, aus der reinen Angst kommt an so eine Geburt so der falsche Fehler. Und das hat die Kettenreaktion und das hat. Und Xalat, das feuert das Ganze noch an mit ein paar Machenschaften so im Hintergrund und bam, hast einen geilen Fraktionskrieg.
Absolut. Vor allem die östlichen Königreiche, die eignen sich, also vor allem die nördlichen östlichen Königreiche, die eignen sich noch mehr als alles andere dafür, weil du hast diese ganzen zersplitterten Unterfraktionen. Ja. Agentumdämmerung, Scharlachroter Kreuzzug, da hast du die Verlassenen, dann hast du irgendwelche Verlassenen, die vielleicht noch Sylvanas-Loyalisten sind, andere wieder nicht, dann hast du vielleicht Leute, die Kajameneti geil finden, dann wieder andere nicht, dann hast du irgendwelche Worgen, einige finden sich mit der neuen friedvollen gemeinsamen Kram ab, wie, ich glaube, Tess hieß sie, ne? Ja. Der Graumähne. Oder Täler.
Ich weiß aber nicht, das sehe ich
die
halt
Tochter,
weißt
die
du
Tochter
so?
Jedenfalls. Da hast du Gen, der ist voll dagegen, aber er macht irgendwie mit, weil seine Tochter es will. Aber du kannst dann innerhalb der Fraktion so eher progressive, friedvolle Fraktionen aufbauen und eher so gewaltvolle, konservative Fraktionen, die sich aufs Maul hauen wollen. Und dann kannst du daraus Konflikte bauen. Sogar innerhalb der eigenen Fraktion, aber auch mit anderen Fraktionen. Du kannst da, ich glaube, narrativ kannst du da alles machen quasi.
Ja, voll. Ich sehe da halt völlig sowas wie Xalatas entführt Tess, die sehr konservative Stimme, oder was heißt konservative, eben nicht konservative, sehr linke Stimme, würde ich jetzt Stimme würde ich jetzt mal sagen. Und Gen hat Sorge. Er kriegt dann nur doof von irgendeinem dummen Heini gesteckt, dass Sylvanas dahinter hängt. Dann sieht man vielleicht Sylvanas wieder irgendwo rumrennen. Und diesmal machen sie es besser. Nicht so wie, ich meine, es ist bis heute eins der geil. Ich würde jetzt direkt dich mal fragen und auch euch da draußen, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, würde ich mal fragen, wie ihr das empfindet. Ich fand, es war neben Teldrassil eine sehr geile narrative Sache zwischen uns Fraktionsspielern so. Die Sache mit Varian. Wir Hortler, wir wussten, dass zum Rückruf geblasen wurde. Wir wussten es. Die Allianzler wussten es nicht. Und auch in den Foren war da ja so ein richtiger Clash. Nein, ihr habt uns im Stich gelassen und so. Und ich finde, das war richtig geil so. So könnte man das wieder machen. So von wegen, wir wissen, dass wir Hortler wissen, dass Sylvanas da ist und aus anderen. Aber die Allianzler kriegen irgendwas mit von wegen, Sylvanas wäre da, um das und das zu machen. Das ist halt ein super
Point of View
coole
Storytelling.
Ja, das, ich finde, sowas geht richtig geil. Ich weiß nicht, wie fandest du das mit Varian?
Ich fand das ziemlich cool. Auch, also nicht nur, weil es so ein Point-of-View-Ding war, sondern aus meiner Sicht war trotzdem, so auch wenn du beide Perspektiven kennst, ich fand, man konnte nicht so eindeutig sagen, wer sich eigentlich korrekt und falsch verhalten hat, weil der Rückzug der Horde zum Beispiel war hundertprozentig nachvollziehbar. Voll. Aber man hätte trotzdem sagen können so, hättet ihr nicht vielleicht trotzdem einen Boten oder so zur Allianz schicken können, dass ihr euch zurückzieht, damit die Bescheid wissen?
Ein Magier, der sich ganz kurz teleportiert oder so.
Ja.
So ein Spiegelbild dahin schickt oder sowas. Maybe.
Ja. Also, das war schon cool. Und ich mag auch, wenn die Community so diskutiert. Das hast du auch mit Teldrassil hier richtig gesagt. So, wo du halt so merkst, und da wurde ja auch viel diskutiert, so, okay, Sylvanas ist schlimm, weil Völkermord, und ein paar haben so ein bisschen dagegen gehalten, gesagt, erstens ist sie das erste Mal, dass wir Völkermord in WoW haben, zweitens, sie hat bestimmt einen Grund. Ist natürlich eine schwierige Diskussionsgrundlage, aber trotzdem war es interessant, so, es passiert was, so, und es interessiert die Spieler, und die diskutieren mit, und sie bringen sich ein, und das ist ein wichtiges Ding. Ich finde, Dalaran hat das nicht geschafft. Dalaran hat uns geschafft, uns emotional in die Story zu involvieren. Das hat die Explosion von Dalaran schon geschafft, aber Dalaran war nicht kontrovers. Es gab jetzt keine großen Diskussionen oder so, dass jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Khadgar irgendwie einen großen Fehler gemacht hat oder Leria oder so. Wurde jetzt nicht groß diskutiert. Das hat zum Beispiel Dalaran nicht geschafft.
Aber genau, da wollten sie ja hin. Das ist ja das, was Maria Hamilton zuvor gesagt hatte. Dalaran ist halt was Neutrales, ne? Das ist so, das bringt alle die Traurigkeit, ja, auf jeden Fall. Ah. Aber es bringt nicht den Zwist. Und den Zwist. Ja,
sie waren da nicht mutig genug. Sie haben dann so auf Nummer sicher gespielt.
Ja, finde ich auch. Wobei, es war ja okay. Teldrassil war vielleicht auch tatsächlich eine Schippe zu groß gegriffen. Auf jeden Fall. Es war krass, es war geil. Ich hab's geliebt.
Lordaeron war eher ein Befürworter davon. Ich verstehe immer nicht diesen Wunsch eines statischen Universums, in dem sich nichts tut, den kann ich nicht nachvollziehen.
Vor allem in einem MMORPG so. Was 20 Jahre
ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich eher Hordenspieler bin. Wenn Orgrimmar zerstört worden wäre von Xalatas jetzt innerhalb dieses Konflikts, ich würde es eher gut finden. Dass immer alles so bleiben muss, wie es ist und so. Ich finde das eher ein bisschen
befremdlich. Ich finde auch,
weil fühlt sich auch vieles unecht an.
Bei dieser Diskussion wird halt einfach immer ausgeblendet, wir haben fucking Undercity verloren. Also so ist es ja nicht. Wir haben ja Undercity verloren. True. In einem der, oder wenn ich würde ganz klar behaupten, dem besten Cinematic jemals in World of Warcraft. Da haben wir halt einfach verloren, fertig.
Ja.
Also von da
an. Ich fand auch den Move gut. So, ich habe voll nachvollziehen können, was Sylvanas da getan hat und so. Also aus einer strategischen Sicht, ob das jetzt die richtige Entscheidung moralisch war, ist eine ganz andere Frage. Aber und wenn Jaina nicht gewesen wäre, hätte sie auch nur irgendwie die Hälfte der Allianzführer getötet, was auch noch krass gewesen wäre.
Das wäre richtig brutal gewesen, ja. Aber ich meine, wie gesagt, so Unterstadt ist meine liebste Hauptstadt und ich meine, ich bin Untoter durch und durch und ich feier's. Ich meine, klar, ich hätte jetzt mal sehr, sehr gerne auch meinen, so wie die Bellamef haben, hört immer gerne wieder Lordaeron zurück. Aber kommt Zeit, kommt Rat, es wird passieren. Wir wissen alle, die Ressourcen sind begrenzt und es kann nicht einfach von heute auf morgen dann Lordaeron da stehen und narrativ entwickelt werden, weil nicht jeder feiert nicht die gewesen. Untoten. Nee, es ist ja auch, du kannst nicht nur Untoten-Stuff dann bringen. Sie haben es ja schon ein bisschen weiter gemacht und bauen da ja was Cooles auf und es funktioniert, ist auch okay.
Aber ich meine, auch von der Geschichte wäre es nicht gut gewesen, weil das ist dann hast du keinen Effekt. Der Effekt darf ja nicht sein, ist so zerstört, ist sofort wieder Neues da.
Ja, ja, genau.
Dann ist ja egal so. Dann ist es eher, dann freut man sich ja eher als Untoter, dass deine Stadt kaputt ist, weil du hast ja eine neue, tolle Stadt bekommen. Genau. Aber es muss ja Schmerz da sein, es muss ja Verlust da sein, das musst du erstmal durchleben.
Ja, und ich finde, das, wenn du Emotionen, und das ist das, was ein Cinematic schaffen muss, was Charaktere schreiben muss, was ein Buch, ein Spiel schaffen muss. Du musst Emotionen entwickeln. Du musst traurig sein oder glücklich sein. Aber wenn man traurig ist, heißt ja nicht, dass es schlecht geschrieben ist, sondern es ist so gut geschrieben, dass du eine Emotion entwickelst. Und das, finde ich, vertauschen manchmal Leute ein bisschen. So, das ist ja was Krasses, wenn die schaffen, dich traurig zu machen. Ja, es ist traurig, auf jeden Fall. Aber guck mal, was die mit dir angestellt haben als Person. Das hat einer geschafft, so. Das muss man ja erstmal hinkriegen zu einem fucking Spiel, so. Oder einem Buch oder so. Das ist ja voll crazy.
Absolut. Deswegen, und da kann ich auch den Bogen spannen zu Undermine.
Oh ja.
Denn ich hab mich überhaupt gar nicht spoilern lassen. Und hab halt blind die Kampagne weitergespielt letzten Mittwoch. Und dann musste ich ansehen, wie Renzik getötet wird. Und mich hat das halt komplett aus dem Nichts gehittet, so.
Er hat
und
halt ich keine war Stimme. Wirklich
Ja, er hat leider keine Stimme, aber es hat mich trotzdem schockiert. Das war viel krasser als bei Khadgar, weil bei Khadgar wusste ich es vorher. Das ist halt, da merkt man, was für einen Unterschied, seit so ein Spoiler macht oder nicht, so. Und bei Renzik dachte ich mir so, holy shit. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie das machen. Insbesondere, weil ich sowieso manchmal den Eindruck habe, Blizzard tötet aktuell keine Charaktere mehr. Zumindest keine befreundeten Charaktere.
Ja, vor allem, es war der erste direkte Tod in World of Warcraft. Mit Überresten. In einem Cinematic. Hm. Wir hatten vorher noch
Das kann sein,
Wir hatten in keinem Cinematic zuvor, dass jemand im Cinematic getötet wurde und quasi was mit der Leiche passiert, also dieses, ne, das versuchen sie ja mal ein bisschen so zu umgehen, dass man immer noch sagen könnte, so von wegen, ja, der kann wiederbelebt werden oder dies oder das. Obwohl, ich sag mal so, das Einzige, was war Varian zuvor. Ich würde es aber nicht als, das ist halt zerlöten, das war ja zerlöten auf ganz anderer Ebene. Aber so einen ganz normalen Tod, der wurde ja einfach nur erschossen und fertig.
Ja.
Das ist halt ziemlich krass.
Das hat tatsächlich Impact gehabt. Und es hat was geändert, auch für die folgenden Quests. Und damit meine ich nicht diese Atmosphäre und die Stimmung und so, weil ob dich das trifft oder nicht, ist so eine Frage, wie sehr konntest du dich mit Renzig irgendwie identifizieren oder mochtest den. Sondern die ganze Zeit hieß es, hey, die Goblins haben Schwarzblut, voll gefährlich und so. Aber du hast ja nicht gesehen, warum das gefährlich ist.
Ja.
Es wurde nur gesagt, es ist gefährlich. Und das hat ja keinen Effekt. Sondern dann denkst du dir nur so, ja, okay, ist jetzt halt irgendein Spielelement, ich spiel mal weiter. Aber wenn du feststellst, oh, hier stirbt jetzt ein Charakter, weil er mit diesem Schwarzblut-Sniper-Gewehr erschossen wurde, dann weißt du, oha, ist wirklich gefährlich.
Ja, nicht nur das
müssen die auch machen. Sie dürfen nicht nur sagen, etwas ist gefährlich, sie müssen es auch
zeigen.
Auswirkungen lassen haben, ja.
Aber nicht nur das, sondern danach war auch viel mehr so, dass du, sag ich mal, drin bist und sagst, ey, Gaslow, du musst jetzt die Zügel in die Hand nehmen. Guck mal, der ist für dich gestorben. So. Weißt du, was ich meine? So, jetzt aber, du emotionalisierst ja auch natürlich den weiteren Verlauf der Kampagne viel mehr, weil so ein Tod halt auch einfach einen gewissen Impact hat. Und ich meine, Renzig ist jetzt nicht gerade in irgendeinem 0815 Goblin gewesen, der ist halt Classic da. Ja, der hat jetzt keine Stimme gehabt und kann man auch ins Lächerliche ziehen, ist okay. Hat seine Gründe. Aber er ist halt kein 0815-Charakter gewesen, auf gar keinen Fall.
Vor allem, die haben ja erst vor kurzem die Kurzgeschichte zu Renzig veröffentlicht. Und in dieser Kurzgeschichte habe ich mich sehr erwärmen können für Renzig, weil Renzig war ja, also für die, die die Kurzgeschichte nicht gelesen haben, in der Kurzgeschichte wird halt erklärt, dass Renzig auf der Straße groß geworden ist und sich so durchgeboxt hat. Und deswegen ist er so zu so einem harten Kerl geworden, der halt Leute ermorden kann und so. Und deshalb macht er bis heute, ist die einzige Gruppe, zu denen er halt nicht so fies gemein und sonst irgendwas ist, sind die Kinder, die obdachlosen Kinder, die Waisenkinder und so weiter in den Straßen von Andermain und so, um die er sich kümmert und so. Und wenn du das weißt, den dann noch sterben siehst, genau, und dann auch wie Gaslow, warum Gaslow so betroffen ist, weil Renzig war einer der ganz wenigen Charaktere oder Goblins, die sich um diese Stadt und die Bürger geschert haben.
Wie Gaslow
halt. Und gerade der wird getötet, ja.
Ja. Deswegen, das haben sie so gut gemacht. Problem ist, das ist, wie gesagt, über die Kurzgeschichte, ja, eigentlich ein geiles Stilmittel, wissen wir alle, aber nicht für die große Masse, kein großes, gutes Stilmittel.
Ja.
Und das hätte man schon irgendwie in so
hätte man in die Quest mit einbauen
ja, müssen und so. Ja, oder so eine kurze Nachdacht von Gaslow vielleicht. Weißt du, so eine, das hat Renzig gemacht oder so. Vielleicht kommt es ja noch so ein Epilog, so vielleicht sowas wie eine Beerdigung. Und dann spricht er vielleicht noch mal darüber, dass man im Nachhinein vielleicht noch ein bisschen relaten kann damit. Aber ja, für uns Nerds ist es absolut deswegen sage ich ja und hab absolutes von den letzten Lorewalker-Folgen zurückgenommen, wo ich meine Sorge um Lorenhall und Patch 11.1 bekundet habe, muss ich absolut zurücknehmen. Narrativ gesehen, immersiv gesehen, ist das einer der besten Patches, die wir jemals hatten. Safe Call. Mhm. Einfach einer der besten großen Patches, die wir jemals hatten. Auch der Raid scheint gut zu fruchten bei Leuten, aber ja.
Ja. Also für mich ist der auch ganz, also ich glaube auf dem Treppchen irgendwo. Also das Problem ist, wir haben aus meiner Sicht zwei absolute Banger-Patches in der WoW-Geschichte, nämlich Seraph Mortis und Argus. Ja, die sind wahrscheinlich da drüber. Aber dann, ich glaube, dann kommt bei mir schon andere.
Ich würde den Sonnenbrunnen-Patch tatsächlich da auch noch mit reinnehmen. Ist ein bisschen, man muss ein bisschen außerhalb betrachten, weil das noch eine ganz andere Zeitraum war und narrativ und storytellingstechnisch war das noch eine ganz andere Ebene. Aber der gehört da, finde ich, schon mit rein, so ein bisschen. Den muss man da rein.
Ja, ist eine andere Epoche von WoW, ist ein bisschen schwierig zu vergleichen. Aber ja. Sonnenbrunnen war auch krass. Auf jeden Fall.
Übrigens, wir haben deine Karte. Ja. Ich denke, hast du die gerade zufällig zur Hand?
Na klar. Ich bin noch immer top vorbereitet, weißt du.
Und so, da sehen wir jetzt gerade im Übrigen. Das ist die Undermine-Karte, die erste Preview, die sie im Narrative-Team hatten, wie Undermine aussehen soll. Geil ist erstens, oder der erste Fact, dass wir sehen, wo Undermine ist. Das sind die, das ist der Berg Kisan, da nördlich tatsächlich. Mhm. Und wir wissen, okay, da geht's also runter, da geht's in die Minen. Da ist so, keine Ahnung, ganz geil. Und ein Stück daneben.
Ich glaube, man sieht dort auch, falls sich einige Leute das gefragt haben, mit diesen Raketen, ne?
Ja.
Dass die so auch teilweise wahrscheinlich einfach so Schlaufen fliegen, dass sie nicht einfach geradeaus fliegen durch diese Systeme. Weil das ist ja nicht klar, wie die tatsächlich funktionieren.
Mhm.
Ich meine, man kann das so ein bisschen so interpretieren.
Ja, auch dieser Links, ne, dieser Schub fürs Boot und so, ne, dass er schnell zu diesen großen Dings rüberkommt und sowas alles. Auch, dass man halt Undermine dort in Gänze sieht und auch die Slums, das wissen wir ja von den Sidequests her, dass ja drumherum noch die Slums sind, wo, wie du gerade schon sagst, Renzig sich ja auch eben um all die gekümmert hat und sowas alles. Todeszonen, ja, ne, wo die Stollen halt eingebrochen sind, wo man nicht lang darf.
Ja, hier unten, ne?
Genau, wo man aber auch noch Storytelling-mäßig sagen können, wer weiß, was dahinter ist, ne? Also, da kannst du noch eine Menge machen. Und wie gesagt, zu den Slums geht's ja auch noch mal eine ganze Etage tiefer und sowas. Also, wir haben unglaublich, ich finde diese Karte unglaublich krass, unglaublich stark. Vor allem, weil sie einfach nochmal so viel Informationen liefert, finde ich.
Ja, ja, ja. Es gibt auch, ich habe mich so ein bisschen gefragt, was diese Kuppeln hier sind, ne? Ja. Sieht das so ein bisschen aus wie Schatzkammern oder ähnliches? Ich glaube, die haben es nicht ins Spiel geschafft.
Ja, glaube ich auch. Das sind so, könnte der Gabaccio sein, dass das daraus auch das Gabaccio geworden ist? Vielleicht. Ansonsten Schatzkammern, ja, so zwergenmäßig oder sowas. Wie gesagt, man muss ja sagen, das ist eine der ersten Karten von damals. Was heißt damals? Ja. Also Entwicklung The War Within. Hat er da eine Jahreszahl dran gehabt? Nee, eine Jahreszahl war nicht dran. 2025.
Nee, nur für 2025 Copyright, aber das bedeutet nichts, einfach nur, weil es dann veröffentlicht wurde.
Genau. Ja. Aber finde ich cool. Und sowas.
Ja, ich auch.
Oben die,
ich glaube, der Hafen hier übrigens, der hat es dann schon ins Spiel geschafft. Das ist, glaube ich, tatsächlich. Sie haben es ein bisschen anders gemacht. Nicht so wie hier, ne? Hier ist es ja quasi so, dass du irgendwie in einen extra Bereich gehst. Jetzt ist der Hafen, glaube ich, eher einfach integriert in Undermine. Das heißt, da haben sie noch mal ein bisschen
überdacht, Theorie,
wie sie das aufbauen.
In der Theorie ist das zu jetzt, ne? Weil das wurde mit dem Kataklysmus ja verschüttet. Der Zugang von Kesan.
Du meinst, das ist ein anderer Zugang.
Ja, der Zugang von, das ist ja der Zugang von Kesan da. Und der Zugang von Kesan ist zerschüttet kaputt. Ich meine
halt, weil das ist halt
auch an
der
gleichen
Hafen. Und wir haben hier sonst keinen Hafen, deswegen.
Ja. Es kann gut sein.
Ich stelle mir das eher so vor, dass das der Hafen auch ist von der Schwarzmeerflotte und so. Und was halt anders ist, ist, dass dieser Weg hier nicht nur nach Kesan führt, sondern vielleicht verschiedene Ausgänge hat zu verschiedenen Inseln oder so.
Ja, das kann natürlich sein. Aber ja, kann schon sein, dass die Schleuse oben, nördlich, wo wir ja eben das U-Boot sehen, dass die Schleuse eben dieser Turm ist. Ne? Also Schleuse geht auf, rein und dann kann das Schiff nach oben oder so ein Scheiß. Man flutet dann die Schleuse quasi. Sowas kann sein. Kann natürlich auch sein, dass die Arena auch da oben ist. Das kann auch.
Oh ja.
Stimmt, aber
die Arena.
Man muss natürlich sagen, von da zu dem Finalen, da kommen dann noch ganz viele Leute und sagen, nee, wir brauchen das für dieses Feature, nee, wir brauchen das für das Feature, nee, das könnt ihr nicht machen, das schaffen wir in der Zeit nicht, das können wir nicht erklären, das müssen wir rausnehmen. Da ist halt so ein riesen Rattenschwanz mit dran.
Entwicklungsprozess, ja.
Und deswegen ist das schon trotzdem noch cool für die Hintergründe. Das finde ich einfach extremst cool, so ein Bild zu bekommen. Ich finde, Blizzard sollte sowas viel öffentlicher machen und vielleicht auch noch mit einer Erklärung, wie es vor ein paar Wochen, Monaten dieser Dude auf Blue Sky gemacht hat, der die Cosmic Chart, die Cosmic Chart ja einmal erklärt hat. Einfach nur, dass man noch mal die Early Gedanken dazu vielleicht von dem bekommt. Was habt ihr euch dabei gedacht? Wieso habt ihr euch das gedacht? So, was ist das? Und dann relatet man viel mehr damit und kann halt auch das Ganze verstehen und kann auch vielleicht die aktuelle Zone viel mehr verstehen. Muss Blizzard oder da können die noch nachpolieren, finde ich.
Ja. Es gibt übrigens auch ein Interview mit Dave Kozak. Pyromancer hat das vor einiger Zeit geführt, kann ich auch sehr empfehlen. Da erzählt er auch noch über die Karte und wie das entwickelt wurde und welche Ideen dahinter stehen und so. Der geht da auch noch mal in die Tiefe so ein bisschen ein. Finde auch sehr interessant, was er so teilweise sagt und wie er auch auf Pyromancers Ideen und so weiter reagiert. Weil da merkt man so ein bisschen, also auf der einen Seite könnte man so denken, okay, Blizzard hat gar nicht so viel Plan, wie man häufig denkt, weil er schon offen sagt, so, okay, das Cosmic Chart, das war vorher nicht da. So, Also es gab keine Idee wieder, wie Magie in WoW aufgebaut ist in diesem Detail und wie die kosmischen Mächte sich zueinander verhalten, sondern es hat dann halt Sinn ergeben und dass sehr, sehr viel dann von dem Artist kam, also der das dann wirklich gemalt hat, dass der auch sehr viele Einflüsse gemacht hat und gar nicht unbedingt von den narrativen Schreibern und so.
Aber das ist auch was, sorry, wenn ich unterbreche, das ist was Chris Metzen halt auch mal gesagt hat, mit Sam Didier, die jetzt auch quasi mitgebend waren an diesem neuen Buch, was bald rauskommt, wo man zeichnen lernen kann, dass sie durch die Zeichnungen erst, also durch dieses reine Visualisieren, daraufhin Lore gepackt haben, weil dann alle Leute ein Bild davon hatten, ey, ich stell mir das halt so vor und jetzt gucken wir mal, wie wir das integriert kriegen, was müssen wir darum an Story schreiben, damit das halt fruchtet. Das finde ich cool.
Was ich dann aber sehr, sehr cool fand, ist, er hat dann trotzdem klargestellt, dass visuelles Storytelling in WoW sehr wichtig ist. Und wenn Sachen da sind, dann sind sie aus einem Grund da und sie wurden aus einem Grund dort gelassen. Mhm. Das hat er auch nochmal unterstrichen so. Also weil gerade wir als so Lore-Nerds, die ja immer alles durchinterpretieren und vielleicht manchmal auch überinterpretieren, das ist nicht unbedingt falsch, was wir uns so zusammenreihen. Nicht immer denken man sich hinter allem was und nicht immer gibt es einen Plan hinter allem was, aber es gibt trotzdem Gründe, warum bestimmte Farben gewählt werden, bestimmte Formen, warum bestimmte Anspielungen gemacht werden und so weiter. Das ist immer bewusst.
Und wie wir wissen, kann das auch einfach nur sein, weil man sich gerade denkt, boah, das ist jetzt cool, vielleicht können wir es in 10 Jahren, wenn wir irgendwo da vielleicht um die Ecke sind, können wir das wieder aufgreifen. Das ist ja auch das, was Chris Metz mal gesagt hat, so. Ich fand's jetzt halt einfach mal cool, und schauen wir mal in 5 Jahren, was wir daraus machen können. Und dann greift man einfach noch mal zurück und guckt sich so, da haben wir noch was offen. Da kann ich noch einen Gegenstand nehmen. Und den nehmen wir uns jetzt und daraus ballern wir irgendwas Cooles. Und die Leute feiern es dann, weil man das damit relaten kann, weil man es kennt.
Genau, und das ist aus meiner Sicht gar nicht so wichtig. Also das ist jetzt eine persönliche Sicht, das kann man auch anders sehen. Aus meiner Sicht ist es gar nicht so wichtig, ob Blizzard sich zu dem Zeitpunkt, wo sie diesen Inhalt erstellen, schon gedacht haben, wo die Reise hingeht.
Bin ich bei dir.
Das ist nicht wichtig.
Überhaupt nicht.
Weil
es muss cool sein, fertig.
Wenn ich jetzt darauf gucke und das interpretiere und das daraus dann was mache, Blizzard muss diesen Schritt auch irgendwann machen, wenn sie wieder was damit machen wollen.
Ja.
Dann kann ich auf die gleichen Gedanken kommen wie sie. So. Das heißt, ob sie sich von Anfang an was gedacht haben oder ob sie sich erst nachher was denken, ist eigentlich nicht relevant.
Aber und genau da, das ist ein Ergebnis des Lorenhall. Genau von dem, was wir jetzt gerade eben reden, ist das Ergebnis Lorenhall, wie wir es jetzt da haben. Wir haben über 20 Jahre, weit über 20 Jahre, geschriebene Geschichte von Undermine, die Stars, jenes, ganz viele Sachen. Ganz viele Leute haben sich ganz vieles vorgestellt, wahrscheinlich auch. Und das plus das, was jetzt Dot Pinch da gerade geschrieben hat, das plus das, die was macht Blizzard so, finde ich, so übertrieben einzigartig im Storytelling? Sie geben dir Freiraum zum Spekulieren und den schlussendlichen in deinem eigenen Kopf zu erleben. Das ist das Storytelling von World of Warcraft seit jeher. So, die sagen nie, das passiert das, sondern so den letzten Müh musst du dir selber denken und kannst du dir selber denken. Und genau das haben sie eben den Lorenhall so perfektioniert, weil du dir so viel Kopfkino da machen kannst.
Absolut, das seit Vanilla so. Also seit WoW existiert, ist das so. Ein paar Leute tun irgendwie sowas, wäre das irgendwie eine neuere Erscheinung, dass Blizzard offene Storystränge hat. Dann muss ich sagen, habt ihr Vanilla überhaupt gespielt? Die Hälfte aller Queststränge enden im Nichts und so.
Und geben dir so voll den.
Das ist gewollt.
Ja.
So.
Vor allem, dass das Coole ist, was sie schaffen ist, sie geben dir so eine Richtung, wo die sagen, da wollen die deinen Kopf hinlenken und 10, 20, 30 oder mal 5 Stunden später anderes Gebiet, lenken die dich dann nochmal in eine andere Richtung und du weißt dann gar nicht mehr so, ja, Scheißendreck. Jetzt so rum oder wie können wir das sehen? Burning Crusade hat das zum Beispiel sehr, sehr gut geschafft damals. Und das ist schon immer, finde ich, die Stärke vom Storytelling von World of Warcraft. Du kannst, und das war leider Gottes auch immer ein richtig großes Problem für die RPG-Spieler, so die richtig krassen Roleplay-Spieler, die sagen, nein, du kannst kein Portal einfach benutzen als Magier. Ja, doch, Chris Metzen hat mir da deine Hand gegeben. Das ist halt voll geil, so. Du kannst so krass offen spielen, weil es nicht so die harten Regeln hat, wie ganz viele andere Geschichten. Es ist nicht so
durchdefiniert,
genau, und das ist super gut.
Es gibt so ein paar Sachen, wo man sich tatsächlich viel streiten kann, auch lore-technisch gerade Retzen.
Ja.
Also, Das ist eher eine Spielmechanik als eine Lore-Mechanik, weil Rätsel voll krass ist in WoW. Also das ist so selten, dass das passiert. Dass es nicht Nekromantie ist, sondern dass du halt wirklich einen toten Charakter wieder ins Leben zurückholst, ohne irgendwas daran zu verändern. Da gibt es ganz wenige Beispiele.
Meistens ist es ja auch eher nicht tot, weil WoW versucht da ja was zu unterscheiden, so von wegen, du bist jetzt gerade eben gestorben, der Kyrianer war noch nicht da, dann könnte es ganz eventuell schaffen, wenn du ein überkrassester Anduin bist, dass du denjenigen wieder zurückholst. Aber ist der Kyrianer schon da gewesen? Sag AD zu deinem NPC.
Da habe ich mir auch immer gedacht, theoretisch könnten sie das ganze Lore-Problem, was das Thema geht, ganz einfach lösen. Und zwar, Spielercharaktere sind ab einem Lebenspunkt tot. Und das nennen sie bewusstlos, bis sie ihren Geist freilassen. Und dann kannst du halt so argumentieren, so, okay, die Heiler, die beleben die nicht wieder, sondern sie peppeln die halt wieder auf aus dem bewussten Zustand.
Das
und
dann ist
das gesamte Lore-Thema mit erschlagen.
Ja, aber genau das wollen sie ja eben nicht. Das wollen sie eben nicht. Aber das haben sie so ein bisschen gezeigt mit Anduin, ne? Die sind alle gerade frisch gefallen und bewusstlos quasi dieses Typische. Und dann kommt eben der Masretz von Anduin und holt alle hoch, weil er einfach mega holy-technisch in die reinen
Infused. Ja, und aber in den Chroniken Band 4 wird das eher so beschrieben, dass es kein Masretz ist, sondern er peppelt die einfach wieder auf.
Das mit dem Cinematic sieht man das eher, dass es so ein Aufpeppeln anstatt ein Wiederbeleben ist.
Ja.
No. Okay. Wir haben noch einen ganz...
Ich hätte noch zwei Sachen zu den Goblins, die ich gerne noch behandeln kurz will.
Gib ihn.
Und zwar Epilog-Kampagne, der Cinematic, der auch mit Karesh und so weiter ist. Und zwar jetzt nicht den Kram mit Karesh, sondern der Kram, der davor ist, mit den Goblins. Mhm. Gallivix ist vielleicht tot, das ist das andere Thema, über das wir gleich nochmal reden können. Und Gaslow schiebt den Stuhl beiseite und setzt sich an den Tisch. Und dann haben wir einen Rat. So. Oder so was ähnliches wie ein Rat. Ist das was Gutes oder was Schlechtes? Weil ich habe gesehen, darüber wird diskutiert in der WoW-Community. Und zwar, weil viele Leute den Eindruck haben, okay, WoW ist jetzt überall Demokratie. Es gibt keine Anführer mehr. Und das finden, und gerade bei den Goblins finden das einige Leute sehr scheiße, weil die Goblins, eigentlich sind das ja so Kapitalistenschweine und so wie Gallivix ja auch einer war, ne? So, die Leute werden halt ausgenutzt, es gibt krasse Hierarchien, es gibt irgendwelche Untergebenen und die machen halt, was du sagst und so. Und sogar bei den Goblins gehen sie jetzt Richtung Räte. Und ob das eine schlechte Entwicklung ist, dass wir jetzt anfangen, selbst bei den Völkern, die moralisch fragwürdig sind, irgendwie so vernünftige, demokratische Prozesse zu etablieren und sowas alles.
Ich sag mal so, ich glaube, bei den Goblins musst du hardcore unterscheiden. Ja, die von oben versuchen jetzt ein bisschen so Rat zu machen und so ein bisschen auf Demokratie oder fairer zu machen. Der Punkt ist aber ganz klar, werden die Goblins jetzt von heute auf morgen nicht autocracy, wie heißt das hier so, was uns in Amerika in 20, 40, 50, 60 Jahren erwartet, so, das veränderst du nicht mehr, ne? So Cyberpunk ist da, also vollkommen dieses ist da und das holst du, diese Struktur holst du nicht mehr raus. Man kann es versuchen, obenhin fairer zu machen. Man kann aber auch da ein bisschen vielleicht auch trotzdem kapitalistisch mit reinbringen. Aber ja, ich finde es auch ultra schwer. Wobei Meryn Noggenfogger halt noch sehr viel, der ist ja auch ein Teil des Rates, noch sehr viel kapitalistisch unterwegs ist und seine Voicelines und hast du nicht gesehen. Also, du hast ja noch deine Hardcore-Typen. Das heißt, du hast jetzt eher so die Stimme der Vernunft spricht gegen die Stimme des Teufels. Und das könnte für noch mehr Chaos sorgen sogar. Also, wenn sie es weiter so ausspielen, kann es ja sein, aufgrund der vier demokratischen, sowieso vier ist super schwierig, da muss einer auf den Tisch hauen, kannst du es ja so bringen, von wegen, dadurch, dass sie sich nicht einig werden können, die Stadt zwischendurch noch mehr Chaos erfährt. Und das passt dann wieder.
Vier ist übrigens eine schwierige Anzahl für Abstimmung.
Voll.
Weil es voll auf zwei gegen zwei stehen kann.
Ja, das meine ich ja gerade. Weißt du, und damit kannst du mehr Chaos bringen. Und das passt dann wiederum.
Ja, also ich fände es gut, wenn sie das irgendwann wieder aufgreifen würden, so in, keine Ahnung, einem Jahr oder so. Dass es heißt, Ja, das ist ein Problem mit diesen Räten. Die legen sich lahm und weil sie unterschiedliche Vorstellungen haben. Und dass vielleicht auch Sachen passieren. Zum Beispiel die Schwarzmeer AG, die ist ja sehr auf Piraterie und Schmuggel und solche Sachen bedacht. Und dass das irgendwie den Ruf dann schadet von den anderen Goblins. Und dass sie sich deshalb zerstreiten zum Beispiel. Oder dass die Venture und Co. dann wieder ihren Raubtierkapitalismus macht und welche Naturschätze ausbuddelt. Und dass das dann verarbeitet wird, zum Beispiel von Noggenfogger. Und der kriegt dann irgendwie Ärger dafür, obwohl er das ja gar nicht seine Schuld war. Und dass sie sich vielleicht ein bisschen zerstreiten. Ich glaube, ich fände das besser, als wenn es jetzt heißt, ach ja, die Goblins-Kartelle, die haben sich alle ausgesöhnt und ist jetzt voll cool und ja, alles nice.
Ich bin halt übelst gespannt. Da können die super vieles zu machen, was zu Ärger und Spannungen führen kann untereinander. Aber es kann halt auch sein, dass halt der eine in dem Rat mit super geilen Interessen einherkommt. Man kann ja auch sagen, man hat jetzt einen Möchtegern-Boss innerhalb dieses Rates, ja. Und der macht halt die ganze Zeit Populismus und Hetz gegen die anderen. Und im Heimlichen, wenn er dann gewählt wurde, übernimmt der halt einfach von Gesslow, der Söder, der Noggenfogger, der übernimmt dann halt einfach quasi von dem all seine guten Sachen. Und dann haben wir echte Welt, das passt doch. Also, wie gesagt, ja. Möglichkeiten und Geschichten schreiben wir ja gerade quasi in der echten Welt, wie das sehr gut funktionieren könnte. Aber eine krasse Änderung, also sehe ich nicht. Viel schlimmer, viel schlimmer finde ich eher, dass die Horde quasi den größten Einfluss innerhalb der Goblins-Kartelle hat. Das sehe ich viel schlimmer. Wobei.
Das war vorher nicht so ein Problem.
Ja.
Weil vorher war es so, dass Monte Gesslow und das Bilgewasser-Kartell. Das quasi getrennt war. Das wird auch innerhalb der Kampagne erklärt, einmal kurz.
Genau, so, der hat jemanden da gehabt, der ja dann von Gallivix getötet wurde. Weil er extra, weil er von der Horde ist und das nicht machen wollte, weil ja eben sich nach Warcraft 2, glaube ich, war das, wo die Goblins sich das letzte Mal einer Fraktion eben ja angeschlossen haben und danach haben sie gesagt, nee, das machen wir nie wieder. Und deswegen hat ja eben Gesslow jemanden da hingeschickt an seiner Stadt. Aber Blizzard geht auch gerade wieder einen anderen Weg, siehe Zul'Dazar und Talanji. Denn Zul'Dazar ist keine Hordenbase mehr. Fertig, Ende aus, das ist fest. Also man kann anscheinend auch jetzt wieder den Weg andersrum gehen. Vielleicht geht Blizzard dahin und sagt, und das sehe ich gerade, das ist was ich sehe und wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, wegen Fraktionskrieg, dass sie vielleicht wieder exkludieren. Ja, es ist ein verbündetes Volk und die sich damals angeschlossen haben, quasi, ne, die ein verbündetes Volk und der Horde die Treue geschworen haben, die gehören noch zur Horde. Weil die Oberbefehlshaberin, die ist jetzt nicht mehr im Horderat drin oder so ein Scheiß. Oder die Goblins per se sind jetzt keine Horde, sondern vielleicht kommen wir zurück zu diesen Main Core Factions, Fraktionen, so. Vielleicht versuchen
wir das. Ja, da haben wir allgemein ein Lore-Problem. Ich habe hier aber auch den Eindruck, die Spieler wissen das teilweise nicht. Zum Beispiel bei den Pandaren. Die Pandaren, die auf Ford- oder Allianz-Seite sind, sind ausschließlich Pandaren, die von der wandernden Insel geflohen sind. Die anderen Pandaren haben nichts mit Ford und Allianz zu tun.
Ja, voll.
Und genauso ist Und so ähnlich ist es auch mit den Goblins, so, ne? Es sind nur die Bilgewasser-Goblins von Khazan, die geflüchtet sind und so
und
weiter.
Nicht nur das.
Alle anderen nicht.
Auch das, von den Bilgewässern sind während der Startkampagne der Goblins super viele von den Bilgewässern weg zu Venture Cohen. Hast du nicht gesehen? Also es ist ja auch noch, dass die Bilgewässer sich dann übelst ausgedünnt haben. Also, ne, es ist ein minimaler Teil. Und genauso ist es auch bei den Gilneern zum Beispiel. Gilneas ist jetzt nicht komplett, also nicht alle Gilneer. Es gibt ultimativ viele Wildlebende, lernt man auch in den Quests in Cataclysm, wildlebende Gilneer, die sich gar nicht mit all dem mehr relaten und sagen, nee, das ist nicht mein König, da gehöre ich nicht zu. Die sich dann auch den Piraten, Beauty Bay und sowas angeschlossen haben und so. Da gibt es halt ganz viel, ne? Die ihre Unterfraktion haben. Ich denke auch, Blizzard versucht das ja gerade mit diesen Fraktionsversöhnung, versuchen sie ja immer mehr zu erklären, dass nur weil jetzt ein Ork quasi Hordler ist, heißt es doch nicht lange, dass jeder Ork ein Hordler ist. Weil der kann Pirat sein, der kann Separatist sein, der kann zur Allianz übertreten. Ich meine, guck dir Rancic an, eins der besten Beispiele. Ein Goblin, der halt von Anfang an bei der Allianz ist.
SR7, weil er von Matthias Shaw rekrutiert wurde quasi. Genau. Und es ist ja sogar so, dass Matthias Shaw von Rancic entführt wurde und dann unterhalten die beiden sich und das überzeugt Rancic so.
Ja. Aber wie gesagt, das ist ja immer wieder die wir haben in WoW eine übelst krasse Individualisierung eigentlich, aber es kommt nicht rüber zu jedermann. Ich glaube, es ist auch super schwierig zu transportieren für Blizzard, aber sie schaffen es, denke ich, immer besser.
Ja. Das, also sie müssen halt dahin kommen, um wieder den Pandaren-Vergleich zu machen, dass diese Charaktere, also wenn man jetzt ein Volk spielt und man ist bei der Horde und Allianz, dann ist das eher eine individuelle Geschichte, so wie bei Chen Sturmboy.
Ja.
So, ne? Der hat halt so sein Ding gemacht und ja, oder Rexar meinetwegen. Der ist auch so ein krasses Beispiel dafür. Der ist halt ein einzelner Charakter, der mit der Horde zusammenarbeitet, aber nicht alle Mrockner-Teil sind Teil der Horde, sondern eher gar keiner außer er.
Und vor allem, er arbeitet auch nur mit der Horde zusammen aufgrund von Thrall. Mit anderen hat er wiederum nicht zusammengearbeitet. Siehe Garrosh, hat sich dann von der Horde entfernt, kam dann erst wieder zur Horde zurück. Also, das ist ja auch noch mal so eine lebendige Masse, die sich entwickelt über den Lauf der Jahre. Es gibt welche, die dann hinkommen, die weggehen, die Stars. Lillian Voss, die sich mal ein bisschen mehr entfernt hat, ein bisschen wieder rangekommen ist. Das hast du ja wirklich, ein Kalia Menethil. Du hast da wirklich alles Mögliche, wie man das machen kann.
Du hast auch schon immer in WoW dieses, dass Leute damit nicht einverstanden waren. Ja. Also Garitos ist halt so ein Charakter oder allgemeine Scharlachrote Kreuzzug. Teile der Nachtelfen waren auch gegen die Kooperation mit den Menschen und der Horde oder auch den Beitritt der Allianz und so.
Die Schaldrassil, Schalan, komme ich gar nicht drauf. Düsterbruch
nach Elfen. Genau, die Düsterbruch nach Elfen.
Nennen wir sie einfach so.
Genau. Die waren nicht damit fein. Allgemein zum Beispiel auch.
Ah, jetzt hat auch der Chat.
Tyrande ist zum Beispiel Velen gegenüber extrem skeptisch eingestellt.
Ja.
Das kommt selten rüber, aber das ist alles viel komplexer als dieses, die und die Völker sind Horde und die Völker sind Allianz und jetzt aus dem Maul. Wer WoW so betrachtet, der hat glaube ich,
sehr riesig.
der hat, glaube ich, nicht sich wirklich mal mit der Lore befasst.
Der hat die Jalousien definitiv ganz weit unten.
Ja. Also das ist sogar auch hier bei den Tauren selbst das friedlebendste Volk überhaupt, haben wir die Grimmtoten zum Beispiel.
Ja, voll.
Mit all ihren komplexen Strukturen und Machenschaften.
Und auch die Tauren.
Da super viel reingemacht.
Nicht nur das, auch die Tauren und zusammen die Zentauren, die Geschichte dahinter und dass auf einmal die friedlebenden Tauren ein ganz schön hartes Kriegsleben des Volks werden können, wenn es da um Zentauren geht und sowas. Du hast einen unglaublichen Fluktuation dann auch noch und Meinungen auch innerhalb, ne? Gerade guck mal Garrosh, Thrall und die Horde, die wahre Horde und sowas alles. Und das hat eigentlich, ich finde in letzter Zeit schafft es Blizzard mehr für den Otto-Normalspieler auch klar zu machen. Beste Beispiel ist zum Beispiel der Schurke. Ja, warum können denn Tauren auf einmal Schurken sein? Der Taure, und dann kommt ja immer dieser Witz, ne, auf Hufen, Stealth. Nein, Bruder, ein Schurke ist viel mehr als nur ein Assassine, der irgendwie im Stealth von hinten kommt und dich killt. Ein Schurke ist ein Überbegriff für eine Klasse. Ein Pirat ist quasi ein Schurke. So, und bei den Piraten haben wir seit jeher Tauren. Also war es nur selbstverständlich, dass Tauren auch irgendwann mal Schurken werden können. Sind sie jetzt wie im Sawfang Troll-Trailer, dass die da
fucking Schattenmagie, ne?
Genau.
Also das ist halt auch so das Ding. In Hearthstone wird das jetzt gerade deutlich, weil sie Schurken zu Leere und Albtraum und sowas alles lustigerweise zählen. Aber der Grund, warum die sich tarnen können, ist nicht nur, weil die leise laufen können, sondern die benutzen Schattenmagie und ähnliches, um ihre Gegenwart zu verbergen.
Ja, und vor allem bei den Schurken wird es immer so, guck mal, beim jedem gottverdammten Magier ist es klar. Du bist Feuermagier, du bist halt nicht so cool in Frost. Du bist Arkanmagier, du bist nicht so cool in Feuer oder Frost oder so. Aber wenn jetzt ein Schurke eher aufs Schießen, Pistolen, die Stars oder mit Schwertern kämpfen, ist das auf einmal voll der Akt, wenn der nicht gut im Stealthen ist und kein Assassination-Schurke ist. So, hä? Was? Warum? Der ist halt einfach in dem Bereich spezialisiert. Beim Magier sagt doch auch jeder, es ist okay. So, beim Heiligpriester sagt doch auch jeder, du bist jetzt nicht der krasseste, Shadow Priest, so.
Es ist halt wie, also es, theoretisch dürfte es super, 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 super wenige Heiligpriester bei den Untoten geben.
Ja.
Also Alonzo Paul ist eine absolute Ausnahme in der Lore. Also wird auch behandelt. Weil, ne, als Untote tut es halt weh. Also du hast Schmerzen, wenn du heilige Magie wirkst und das tut sich halt keiner an. Aber das heißt ja nicht, dass das
Gameplay technisch dazu führen muss. Das haben sie schon ein bisschen relativiert im Buch, ne, über Alonzo's Foal, Battle for Azeroth Buch, wo er sagt, da, man lebt damit, weil die Hingabe einem wiederum natürlich auch in der Glaube wiederum ein. Aber du musst halt schon, also er sagt halt selber, dass es an einen sehr krassen Glauben definitiv geknüpft ist. Also du bist jetzt nicht, boah, ja, ich finde die Kirche ganz geil, ich gehe jetzt zur Heiligmagie weil, als Untoter. Du musst dann schon im Vorleben definitiv heftig related haben mit deinem Glauben, dass du das schaffst zu überleben. Das auf jeden Fall.
Ich habe noch eine These in Anführungsstrichen noch zum Rat, die ich loswerden will.
Ja.
Und zwar haben wir den Rat oder auch die Entwicklung des Rats, also zum Beispiel die Ermordung von Laszlo Overbite von Gallivix, also das war der vorherige Vertreter der Bildschwässer.
Ja.
Und auch dann den Weggang von Gallivix und auch die Veränderung der hierarchischen Struktur, also weg von, es gibt den Oberboss zu, es gibt einen Rat. Ist das alles vielleicht auch eine Metapher für Blizzard?
Ja, voll.
Ja.
Okay. Also brauchen wir gar nicht drüber reden. Bis zum Tod von Gallivix ist das, wir erleben in Lorenhall, in der gesamten Kampagne oder in der Story rund um die Führung von Lorenhall. Und ich wette, jeder einzelne Charakter, sei es ein Gaslo, ein Marin Noggenfogger, und bei Marin, da können wir gleich gerne drüber reden, das ist nämlich Chris Metzen. Marin ist Chris Metzen, Safe Call, wegen seiner Frau, ne? Also das passt tatsächlich. Ist es ein Aufzeigen, was seit Ende Shadowlands passiert ist.
Ja, also dann, Gallivix ist natürlich dann Bobby Cottage.
Geil, klar.
Oh, na, der halt auch von außen kommt. Das ist auch so dieses Ding, weil er ist ja kein richtiges, er ist ja nicht Blizzard, sondern er ist halt Activision Blizzard King so. Mhm. Der übernimmt halt die Kontrolle, macht Vorschriften. Und dann hast du auch dieses Aufbegehren, das hast du ja in dieser ersten Cinematic, dass die sich zusammentun und sagen, hey, wir wollen jetzt irgendwas herantragen und sagen, so kann es halt nicht weitergehen. Und Gallivix unterbindet das ja sofort. So, es gibt keinen, ihr habt irgendwie eine Stimme oder ein Mitbestimmungsrecht und dann ermordet er jemanden. Das ist wahrscheinlich so, deshalb konnte ich wahrscheinlich niemanden direkt ermordet, aber er hat vielleicht jemanden entlassen. Das ist so quasi und die Metapher auch, dafür. So.
Auch den können wir einen Namen zuordnen. Ich habe den Namen tatsächlich jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber ich denke, das ist eine Metapher für denjenigen von Rev. Damals war dann Rev Classic gerade in der Produktion. Also Rev, jetzt das zweite Classic, was jetzt in Produktion war. Also nicht das Jubiläum, sondern das davor, das, was neu aufgelegt wurde. Dieser Orange, ich habe seinen Namen, ich habe eine News darüber auch geschrieben, der dafür gekämpft hat, dass das Rev Classic Team, er sollte eine Beurteilung schreiben über jemanden. Und der Chef hat aber gesagt, also der obere Chef hat gesagt, ey, kannst du nicht machen so gut, weil dann müssen wir dir mehr Geld geben. Du musst jetzt eine schlechtere schreiben. Sagt er, mach ich nicht. Daraufhin wurde er gefeuert, gab auch einen längeren Streit. Danach ging dann auch nochmal diese Gewerkschaft viel größer und hat super viele Sachen durchgedroppt gekriegt. Und danach kam dann noch langsam, dann war Roundabout so im Shadowlands-Bereich rum. Und der wird das sein. Safe Call. Gibt's ein paar Sachen, die ich halt bei dem, wo ich das gespielt habe, auch mir direkt in den Kopf geschossen sind. Der wurde da nämlich auf den Scheiterhaufen gesetzt von Bobby Cottage. Persönlich, by the way. Also.
Ich bin mir nur nicht sicher mit Noggenfogger, weil, also ich verstehe das mit der Frau. Auf der anderen Seite denke ich mir, dass halt Gaslow.
Brian Birmingham, danke.
Gaslow auch eine guter Charakter ist für Chris Metzen, weil Chris Metzen ja dieses, er ist aus Blizzard raus, so wie Gaslow raus aus Undermine und will nichts mehr mit denen zu tun haben. Und dann verändern sich ein paar Dinge und Gaslow rafft, er muss was machen, ansonsten geht alles vor die Hunde. Und so wie Chris Metzen dann auch zurückgekommen ist und das ist jetzt ein bisschen übertrieben gesprochen, aber jetzt versucht WoW zu retten, so wie Gaslow Undermine rettet.
Ja, da sehe ich aber eher. Das Problem ist, da sehe ich eher Holly Longdale als Gaslow. Sie ist zwar nicht vorher weggegangen, weil sie war vorher halt bei EverQuest, ist ja in Ordnung. Kann man nichts machen, aber sie ist dann dazugekommen und hat es gemacht. Und Renzig ist dann auch dann ein ziemlich, ziemlich cooles Beispiel. Renzig ist dann, und das deswegen auch Gaslow, die passt beides, Bildschwasserkartell, der Nebenchef, der neben Holly Longdale Chef vom Warcraft-Franchise war, John Hyde, mhm, ne? John Hyde, der jetzt dann auch gegangen ist, der jetzt übrigens auch bei, ne, der ist nicht bei Riot gelandet. Der ist woanders, bei dem anderen Game, der ist, glaube ich, bei Lego, oder, ne, nicht Lego, irgend so ein Gaming, Dingsbums, also, Dingsbums, Spiele, Feld, also, ich komme gerade nicht, Gesellschaftsspiel, irgendwie sowas ist es. Und deswegen denke ich, dass das passt. Also, Gestlow ist für mich Holly Longdale und der da getötet wurde, eben könnte dann auch so ein bisschen davor
in Wahrheit sein. Ah. Ich frage mich noch teilweise so ein bisschen bei Nikki. Also Nikki ist die von Venture und Co. gewesen, die halt Renzik getötet hat. Gab doch diese, ich weiß gar nicht mehr genau, was ihre Position war. Die war die Sekretärin oder irgendwie sowas von Bobby Cottage. Und die hat super viel kommuniziert nach außen auch. Ich glaube, die musste dann auch irgendwann ihren Hut nehmen, weil mussten ja Bauernopfer gebracht werden, ja, als ja, dann die ganze Blizzard-Skandal kam.
Das war, sie hatte noch mal vorgetragen, dass es einen Vorfall gab, einen sexistischen, und danach musste sie den Hund nehmen.
Ja, ich habe überlegt, ob sie vielleicht diese Figur sein könnte, weil viel hat ja Bobby Cottage natürlich nicht selbst ausgeführt, sondern der hat halt seine Untergebenen. Und sie war häufig dieses ausführende Organ, soweit ich das wahrgenommen habe, von vielen dieser Aktionen.
Ja, ich glaube.
Und so ist es ja auch so ein bisschen mit Nikki in der Story jetzt bei Undermine.
Ich denke, so oder so können wir da übertrieben viel rein spekulieren und rein philosophieren. Wir wissen, dass Chris Metzen und Blizzard in per se das sehr gerne macht. Personifizieren von NPCs. Und der Ablauf, vor allem der kalte Tod von Gallivix, von der eigenen Maschine erschlagen, weil das war das ja eben. Bobby Cottage, also wie man hören sagen, ich weiß nicht, dort Pinch, der kennt sich auch ein bisschen in dem Metier aus, der wird das vielleicht bestätigen können gerade eben. Wie man von hören sagen hört, wollte Bobby Cottage nicht gehen. Er wollte in Microsoft aufsteigen. Hatte, oder das war wohl auch am Anfang ein Plan gewesen. Also Jason Schreier hat da im Übrigen das ein bisschen so gecallt. Er war da wohl auch im Übrigen irgendwie geplant gewesen, aber Holly Longdale, beziehungsweise irgendwelche Akteure bei Blizzard, haben es geschafft, den Deal von Mike Gibara, der ja quasi eh nur dafür eingesetzt war, ich meine, das weiß man halt einfach, da hinten drum mit Microsoft, mit Phil Spencer zu führen, dass Bobby Cottage das rausgeht. Und Blizzard seine Freiheit erlangt. Das ist halt geil. Also von der eigenen Gier nach diesem Riesendeal war er so blind, dass er nicht gesehen hat, dass die eigene Gier ihn erschlägt, und genau so ist der Bossfight halt. Voll gut.
Naja, und auch bis zum Schluss sieht er nicht die Schuld bei sich.
Genau. Ich meine, er hat ja vor ein paar Wochen noch in irgendeinem Podcast irgendwie so ganz viel Bullshit von sich gegeben. Da war ja wirklich Bullshit von A bis C alles dabei. Er sieht es doch bis heute, sagt er noch. Weil, Chris, ich meine, wie dumm musst du sein? Wie dumm musst du sein, in einem Podcast zu sagen, ja, ich habe Chris Metzen damals angerufen und ich habe alles dafür versucht und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, damals hätte das keiner geschafft, ihn zurückzuholen. Zack, Bobby Cottage ist weg, Chris Metzen ist wieder bei Blizzard. Ich weiß ja nicht. Du überschätzt dich da ein bisschen. Vielleicht fand er dich auch als Arschloch.
Also vielleicht ist der Vorgang noch komplexer, aber das wird ein wichtiger Schlüsselstein sein. Ja. Ich glaube, wahrscheinlich wird nahezu jeder froh sein bei Blizzard, dass Bobby weg ist. Ich glaube, den hat einfach keiner gemocht, weil sie so unsympathische Chef wahrscheinlich nur in der Spielindustrie fast haben konntest. Das soll schon was sagen, weil diese Industrie ist brutal.
Das stimmt wohl. Aber andere schaffen es halt, ne? Phil Spencer, klar, der stand jetzt gerade mit diesen riesen Umstrukturierungen bei Microsoft und so. Der stand auch übelst in der Kritik, aber den hasst trotzdem keiner so sehr. Der kriegt Kritik ein und der kriegt Feuer ab und dann macht der wieder was Cooles.
Ich würde sagen, Microsoft hat allgemein ein ziemlich gutes Image in der Spieleindustrie. Also, noch das es ist Beste. Auch schlecht, aber wenn ich mir angucke, im Vergleich zu allen anderen, Ubisoft, Riot und so weiter, ist das Image von Microsoft ziemlich gut.
Ja. Also. Gerade so Riot, Ubisoft und sowas. Aber da merkt man halt auch eben wieder, wie schnell Leute vergessen oder wie schnell den Leuten das generell eigentlich scheißegal ist. Guckt ihr ehemalige Blizzard-Mitarbeiter an, die dann bei Riot waren, jetzt was Eigenes aufgemacht haben. so viel Dreck am Stecken haben und halt immer noch ihre Fanbase jetzt auf einmal hinter sich haben, so wo man sich denkt,
ich finde das voll
dumm oder was?
Ich finde das eher bei diesen ganzen Mini-Studios, ohne da jetzt einen Namen nennen zu wollen, befremdlich. Also bei Riot oder so kann ich ja noch verstehen, so okay, ist halt ein Riesen. Apparat, so.
Ob ich weiß ja auch, und nach Entwickler Riot dann ein Mini-Studio aufgemacht hat. Ich glaube, wir reden vom gleichen.
Ja.
Es ist halt absolut, wo ich mir denke, seid ihr eigentlich dumm oder was? Also, come on.
Vor allem auch genau mit der gegenseitigen Logik. Nicht dieses Ablehnen, da verstehe ich manchmal auch noch, wenn Leute das nicht tun, sondern eher mit diesem, das ist ja voll geil, dass die ehemaligen Entwickler da was machen. Und ich denke mir so, du weißt schon, dass das genau die sind, die du immer kritisiert hast, all die Jahre.
Weil ich das gerade noch gelesen habe, es gibt ja noch eine Story nach der Kampagne, also quasi nach dem Raid, wo ja dann nochmal diese Plan-B-Geschichte von Gellivix aufgegriffen wird und mit Tazavesh und so alles ja thematisiert wird. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es jetzt nicht heißt, dass Gellivix nie wiederkommt, so von wegen, als Bobby Kotick ist er abgeschlossen, aber es benötigt eine Menge Zeit, sodass dieser Tod wirklich als ein Rausschmiss Bobby Kotick ist. Aber man kann das dann noch irgendwann mal in Zukunft benutzen. Aber dann hat er nicht mehr diesen Stellenwert als Bobby Kotick. Dann ist der halt dieses kapitalistische Dreckschwein Gallivix, der auch eben ist. Aber man hat jetzt mit ihm quasi wie so eine Voodoo-Puppe, hat man für sich jetzt kurz abgeschlossen. Das Ding ist fertig und dann legt man die Voodoo-Puppe hin. Man kann sie aber irgendwann immer wieder mal benutzen. Das auf jeden Fall.
Ich möchte auch irgendwie kurz festhalten. Ich war ja immer ein großer Fan von der Theorie, dass Gallivix Deserok ist oder ein Schreckenslord ist. Mhm. Ich sehe ein, dass das wahrscheinlich nicht der Fall ist. Also jetzt ist es nur noch Wunschdenken. So, weil wenn es so gewesen wäre, hätten sie es jetzt gebracht, aus meiner Sicht. Wenn sie es später jetzt nochmal reinbringen, finde ich es irgendwie komisch. Außer sie sagen jetzt, okay, der Gallivix, der jetzt zurückkommt, der ist erst ein Schreckenslord und der davor nicht. Sowas hatten wir nicht in der Vergangenheit auch schon, sobald ein Charakter tot ist Trenden. Und dann kommt einer wieder, das ist dann Trenden, Beispiel. Aber Trenden war natürlich Salatas, aber du hast dann verstehe ich den Mechanismus. Aber, wer jetzt noch sagt, okay, Galix ist ein Schreckenslord, sie haben es nur noch nicht gezeigt.
Naja, sie könnten es auch noch ein paar andere Sachen machen, sodass er wusste, er hatte jetzt keinen Ausweg mehr und er konnte sich dort nicht revealen oder so. Oder ist dann halt zurückgefahren oder aufgrund des Schwarzblutes. Das Schwarzblut hat vielleicht sogar verhindert, dass er Gallivix verlassen kann, also dass er in seine Form kann oder so. Da hast du einiges, was du machen kannst.
Vielleicht hat er auch in den Shadowlands einen Weg gefunden, wenn er da war, dass er halt irgendwas da wieder weitermacht. So, ne? Gerade Gallivix ist der perfekte Charakter dafür, vor allem wenn er jetzt Kontakte zu den Mittlern hat, die auch alle Kapitalisten sind.
Gibt es noch eine geheime Phase mit einem Trailer? Kann tatsächlich sein. Wir haben Trailer in den Datenbanken. Haben wir. Da gibt's noch zwei Trailer. So ist es nicht. Der Punkt ist aber, das Offensichtlichere ist, es ist das Ferien Cinematic und ein Belladar Cinematic. Ich würde nicht die Hand ins Feuer legen und sagen, Gallivix hat einen Mythic Secret Face mit Trailer. Es kann gut sein, aber ich würde die Hand dafür definitiv nicht ins Feuer legen. Datentechnisch gesehen ist es möglich, auf jeden Fall, dass da eine ist. Ja.
Witzig. Dann ist er doch den Schreckenslord.
Vielleicht. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt auch den ganz großen Elefant im Raum. Heute war noch eine richtig geile Ankündigung. Da können wir auch noch mal ein bisschen spekulieren. Denn ich möchte hier einfach noch mal ein bisschen stolz auf meine Brust. Ich bin jetzt egoistisch. Ich wurde von Blizzard vor ein paar Tagen kontaktiert und die haben mir schon gesagt, dass es eine BlizzCon 2026 geben wird. Und ich werde jetzt, ihr müsst jetzt all eure Macht, wie so eine Genki-Dama müsst ihr jetzt quasi, kanalisieren. Ihr müsst jetzt Son Vegeta werden oder wie auch immer. Teletubbies vereint euch. Und in den Kommentaren müsst ihr jetzt quasi richtig mit der gesamten Nation Maurice dazu bringen, mit mir zur BlizzCon zu fahren. denn ich werde da sein bei der BlizzCon. Ich wurde eingeladen von Blizzard, daran teilzunehmen. Und ich werde da sein vor Ort. Das Interessante ist der Zeitpunkt. Es ist eine andere BlizzCon oder sie ist anders als je zuvor. Sie ist früher als je zuvor. Sie ist am 12. und 13. September. Sie geht auch nur 2 Tage, nicht 3. Das ist auch nochmal ein Riesenunterschied. Und es wird kommen, September 2026. Februar 2026 haben wir Midnight Launch. Das heißt, da wird The Last Titan vorgestellt werden. Aber es ist eine BlizzCon. Mm. Die nehmen eine BlizzCon nicht nur für Last Titan. klar, Diablo-Add-on könnte dann schon sein, auf jeden Fall. Hearthstone, das Typische, blabliblub. Ich denke ganz stark, dass das Warcraft-IP-Spiel, also in der Warcraft-IP gibt es derzeit zwei Spiele, die entwickelt werden. Ein Mobile-Game und irgendein anderes Spiel. Wir wissen nicht, wir wissen nur, dass die schon sehr weit in der Entwicklung sind. Das ist safe, da sie schon sehr viel für Social Media einstellen, für PR und so weiter. Das heißt, die könnten jetzt mit an den Sachen für die BlizzCon 2026 arbeiten. Da können wir gerne drüber philosophieren und spekulieren, was es wird. Viele glauben immer noch ein Survival-Game im Warcraft-Style oder halt Warcraft 4, was sehr gut mit einer nächsten Saga zu tun haben könnte. Aber der Punkt ist, worauf ich hinaus will, 2026, klar, The Last Titan wird angekündigt. Und ungefähr ein Jahr später wird The Last Titan dann rauskommen. Aber sie können nicht ein Jahr später noch eine BlizzCon machen. Das heißt,
meinst du, dass schon die nächste Saga angekündigt wird?
Ja. Ja, doch, gehe ich von aus. Ein Jahr später erscheint The Last Titan. Du musst überlegen, was haben sie dann noch zum Ankündigen? Die hätten die Gamescom.
Also,
aber da werden die nicht eine weitere Saga oder sowas machen. Die werden
aber es ist bedingt so. Wenn sie ein anderes Warcraft-Spiel ankündigen, dann weiß ich nicht, ob sie auch noch die nächste Saga ankündigen oder so.
Also das nächste Warcraft-Spiel.
Aber wenn sie kein anderes Warcraft-Spiel ankündigen, dann ja. Sie brauchen ja irgendwelche dicken Ankündigungen, ansonsten macht es keinen Sinn so.
Ja, das auf jeden Fall. Das ist ja auch der Grund, warum dieses Jahr keine BlizzCon und warum sie jetzt nicht mehr jährlich kommt, sondern sie nehmen sie nur noch zu großen Anlässen. Das ist eine glasklare Aussage von Blizzard. Nur noch für große Anlässe, damit es sich wirtschaftlich halt einfach lohnt, was ich halt nachvollziehen kann. Ja. Weil Cons sind in der heutigen Zeit viel zu teuer, deswegen
vor allem die anderen Marken sind ja auch nicht so hot mehr gerade bei Blizzard. Ne? Diablo ist jetzt erstmal durch.
Overwatch auch eine Erweiterung ist jetzt nicht so krass. Und Diablo 5 wird halt noch nicht kommen, weil sie ja ganz klar gesagt haben,
Hearthstone war nie groß genug, was so Ankündigungen betrifft. Also Hearthstone ist groß, darum geht es nicht. Aber es hat nicht diesen Hype für Ankündigungen und so, sondern es ist halt immer nett und das so reagiert fast jeder.
Ist halt Zusatz-Spieler
reagieren so.
Das ist halt der Zusatz-Content. Und das Mobile Game von World of Warcraft werden sie niemals, niemals im Leben werden sie das Mobile Game auf der BlizzCon announcen. Niemals im Leben.
Ja, oder beziehungsweise sie würden es nur dann machen, wenn sie auch ganz viele andere krasse Ankündigungen haben. So als
wenn sie Sargeras zeigen. So, wenn sie Sargeras und Azeroth himself zeigen, dann würden sie.
Ihr bekommt Warcraft 4, eine neue Saga, das ist übrigens Last Titan, dann haben wir noch eine Netflix-Serie, aber wir haben jetzt auch ein Mobile-Game, dann können sie es machen. dann nimmt sie keiner böse. So.
Das ist ungefähr der Maßstab, wo sie so ein Mobile-Game nochmal auf der BlizzCon bringen würden. Ne? Nee, vor allem, weil es was ja hauptsächlich von NetEase entwickelt wird und die Hauptentwickler sind, das wird auf einer Asia-Con auf jeden Fall Dingsbums.
Ja, also, da gibt's ja ein paar.
Wie gesagt, es gibt eben das Mobile-Game, was gerade in Entwicklung ist, und es gibt ein anderes Game, was in Entwicklung ist, wo man davon ausgeht, dass es ein Survival-Game ist, aber man es einfach definitiv nicht weiß. Man weiß es nicht. Der einzige Indikator ist, warum man sagt, es ist ein Survival-Game, weil man eben von dem gecancelten Nicht-Warcraft-Game, das war ja ein Nicht-Warcraft, das wollte ja eine komplett eigene IP werden, das wurde ja komplett gecancelt, weil man eben die Engine nicht hinbekommen hat. Die Engine war halt komplett im Arsch. Man hat noch 5, 6, 7 Jahre vor sich wohl gehabt, um die Engine dahin zu kriegen, wo man sie hin hätte kriegen wollen für das Game. Und anscheinend, oder das ist die Spekulation, portiert man das Spielsystem in die Warcraft rein. Genau, das ist das Bild noch davon.
Da gab es das Bild von, genau. Ich glaube, das ist das einzige Bild, was wir von diesem Spiel jemals bekommen haben.
Zwei Bilder waren es. Und man portiert eventuell jetzt diese gesamte Idee in die Warcraft-IP und macht eben ein Warcraft-Survival-Game raus. Das ist aber der einzige Hintergrund. Man hat keinerlei Fakten dazu, dass es ein Survival-Game ist. Es könnte ein Warcraft 4 sein, weil, das weiß man auch, da gibt es auch ein paar Spekulationen zu, weil das Age of Empires-Team teilweise wohl Mitarbeit hatte an Blizzard-Sachen. Das heißt, es kann sein, dass es ein Warcraft 4 gibt.
Ich glaube nicht. Wenn dann mit Genrewechsel. Ich glaube nicht, dass sie ein Echtzeit-Strategiespiel bringen.
Also doch, ein Echtzeit-Strategiespiel kann ich mir vorstellen, aber.
Ja, Microsoft, aber nee.
Pass mal auf. Das könnte mit der neuen Saga passen. überleg mal, die announcen, also Warcraft 4 ist halt einfach weit in der Zukunft und bringt gleichzeitig mit der neuen Saga, fangen die an. Und dann haben wir wie früher beides parallel. Also nicht parallel, ne? So früher war es nicht so parallel. Aber wir haben dann die Story parallel. Ein Warcraft 4 für die neue Saga, die dann kommt nach der World of Saga, könnte Narrative Story bringen, die World of Warcraft nicht schafft zu etablieren, weil halt einfach alle acht Wochen im Patch keine Platz dafür ist. Nebenkriegsschauplätze, Sidequests könnten in einem Warcraft 4, 5, 6 neben der neuen Saga eben, ey, das ist Bombe.
Ich bin guck mal, da überleg sofort
mal,
dabei.
Überleg mal, wir gehen wirklich, wir müssen mit Azeroth einpacken, teilweise. Oder sag mal, wir gehen auf die Rückseite von Azeroth in der neuen Saga. Und Warcraft 4, 5, 6 behandelt trotzdem noch das normale Azeroth. Und wir kriegen einfach mehr während der Saga auf der Rückseite mit, was auf Vorder-Azeroth passiert durch das Warcraft-Spiel. Insane.
Echter Strategie, ne? Ja, echter Strategie hat. Erstens ist das nicht mehr so big. Oder war es eigentlich noch nie, aber.
Es war noch nie big aus
Australien. Ja. Command Conquer hat es nie geschafft. Warcraft 3, Starcraft 2, Age of Empires. Ich weiß, dass alles geile Games sind und so. Aber sie stehen noch in ihrer Zeit. Und damals war Videospiele so ein Nerd-Thema. Du, keine Ahnung, nur Nerds
und Geeks. Man sieht es jetzt an Tempest Rising. Gespielt.
Ja.
No way. Geil.
Es gibt große Strategiespiele, ne? Keine Frage. Civ ist wahrscheinlich so eines der größten. Aber es ist halt Globalstrategie, nicht Extra-Strategie. Egal. Ich sehe schon eine Möglichkeit, dass sowas existieren könnte, aber ich glaube nicht dran. Das ist so. Es ist riskant. Es wäre wirtschaftlich einfach ein riskanter Move von Blizzard.
Das ist ein Riesenpunkt.
Das ist auch der Grund, warum das nie passiert ist. Wir kennen ja die ganzen Aussagen von den ehemaligen Blizzard-Mitarbeitern aus den Strategieteams und die haben alle, oder viele von denen haben gesagt, dass sie Blizzard unter anderem deshalb verlassen haben, weil ihnen von der Chefetage gesagt wurde, keine Strategiespiele mehr.
Punkt. Aber das war halt der Punkt vor der großen Änderung innerhalb Blizzards jetzt. Und das kann man ja wohl mal ganz klar sagen. Blizzard hat einen riesen U-Turn hinter sich, die letzten 2,5 Jahre. Das ist ein U-Turn, der so noch nie da gewesen war in diesem Bereich Blizzard. Und deswegen finde ich schon geil. Ich meine, andererseits, man hat schon im Chat gerade gelesen, ja, Phil Spencer und Microsoft hat in der Vergangenheit sehr oft eine StarCraft Avalanche gezeigt. Und generell ist da vieles im Haum. Es könnte natürlich auch etwas freaky werden. Sprich, du hast eine Warcraft-Faction, du hast eine StarCraft-Faction und eine Diablo-Faction in einem Spiel. Auch so übertrieben. Wie Hotz
damals.
Auch übertrieben und das als RTS. Oder du gehst halt aus dem Genre raus und machst so eine Art Civ, machst so eine Art Anno. Anno ist, glaube ich, in dem Bereich sogar noch das erfolgreichste, was geht, wenn es jetzt um Aufbaustrategie geht. Ist Anno, glaube ich, der King. Da könntest du keine Konkurrenz reinbringen.
Aber trotzdem ein ziemlich deutsches Phänomen. Also auch wenn es sehr erfolgreich ist.
Ja, in Deutschland. Es ist sehr deutsch. Es ist sehr deutsch.
Du hast halt, der amerikanische Markt ist super wichtig für Videospiele, also für westliche Videospiele. Und da hast du halt, du hast keine Strategie da. Also Strategie ist ja komplett tot. Wir in Europa, in Deutschland und Osteuropa tatsächlich ist auch strategieaffin.
Ja.
Aber das war's auch. Der Rest der Welt interessiert sich nicht für Strategiespiele.
Oder?
Und das ist halt.
Und das sehe ich halt. Das traue ich Blizzard mittlerweile wieder zu, dass sie versuchen, tatsächlich die tatsächliche Revolution, was halt Tempest Rising bringen wollte und es einfach nicht bringt, also meiner Meinung nach, die tatsächliche Weiterentwicklung von RTS. RTS-RPG. Irgendwie eine Mischung aus einem RTS und einem Diablo. Ein Weiterentwickeln der Systeme. Ja. Das kann es sein. Das traue ich
Blizzard zu. Es gab ja die Warcraft 3 Frozen Throne Bonuskampagne mit Rexxar. Das ist dann ja auch so eine Art Hybrid gewesen. Also das ist ja quasi so WoW in Early Alpha, wenn man so will. Vielleicht könnte man sowas machen, dass du eher sowas wie ein RPG hast als ein RTS. Da kannst du vielleicht auch mal so eine sehe ich schon eher, glaube ich, als Base Building RTS tatsächlich.
ich sehe auch also ein RPG, sehe ich so oder so. Also ich sehe ein RPG im Warcraft-Style, was dann von mir aus die Story auf einer anderen Seite weiterentwickelt, quasi, ne? Wir sind Hinterseite und das macht Azeroth. Kann man natürlich auf alle möglichen Beispiele ausmünzen. Aber das sehe ich und hat unglaubliches Potenzial. Der Survival-Markt ist einfach not dead. RPG ist not dead. Das sind noch die bigsten Franchises, die wir haben. Why not?
Ich sag mir auch immer meine Idee war ja immer der Blizzard Card, also sowas wie Mario Kart und so, nur für PC und mit der Blizzard IP. Ich weiß, da hole ich dich jetzt wahrscheinlich mit ab, aber theoretisch sehe ich immer Potenzial für einen richtig gut gemachten Arcade Racer auf PC. Und ich glaube, einer der Studios, die das am besten, also die bekannt dafür sind, dass sie erfolgreiche Konzepte klauen und einfach mit ihrer IP überstülpen, ist Blizzard.
Ja.
Und deswegen, ich denke mir immer so, okay, von denen erwarte ich am ehesten, dass man Arcade Racer kommt auf dem PC, der so ähnlich erfolgreich sein kann wie Mario Kart.
Ja. Ja, ich glaube, da haben wir wirklich einiges, was kommen könnte. Wünsche sind da wahrscheinlich eh bis zum Himmel gefüllt. Aber ich denke tatsächlich, dass wir ein Announcement davon auf der BlizzCon kriegen wollen. Wenn nicht dann announced wird, sorry, dann weiß ich nicht wann sonst, weil das ist schon sehr weit entwickelt anscheinend.
Ja.
Es müsste nicht zwangsläufig ein AAA-Titel werden, bin ich mir nicht sicher. True. Wenn Blizzard, wenn Blizzard ankündigt.
Aber League of Legends macht das ja, ne? Also League of Legends veröffentlicht ja immer diese Games, die halt gar nicht den Anspruch haben, irgendwie mega krass zu sein. Ich weiß immer gar nicht, wie die alle heißen.
Aber die haben aber das von Anfang so an so gemacht. Wenn Blizzard jetzt nach 20, 30 Jahren hinkommt und auf der BlizzCon, der größten einzelnen Spielemesse der Welt, weil es gibt keine andere Spielemesse, die nur auf eine Firma gelegt ist, die dermaßen groß ist, gibt's nicht. Mhm. Und darauf announcen sie ein neues Warcraft-IP-Spiel oder was weiß ich was. Nein, das wird so oder so als AAA. Die können sagen, wie die wollen, dass das ein Indie-Game ist. Das wird als AAA ausgelegt. Feierabend. Da können die nichts gegen sagen. Kennst doch unsere Presse, bitte. Als ob die sagen, natürlich wird die Latte daran riesig gelegt. Egal, ob die sagen, dass da nur zwei Leute dran entwickeln.
Ja.
Keine Chance.
Ja, das stimmt schon.
Nee. Ja. Ja, weiß ich nicht. Ich persönlich wünsche mir ein City Skylines à la Warcraft. Das wäre persönlich, oder Anno à la Warcraft. Ich würde ein Träumchen würde wahr gehen. Ich würde aber auch liebend gerne ein Survival RPG, MMO, was weiß ich was, im Warcraft sehen, wo Minecraft goes to Warcraft oder so ein Scheiß. Alter, das wäre so sick. das wäre schon richtig geil. Mit der Comic-Grafik von WoW so, das wäre schon richtig geil. Würde ich sehen. Ja. Aber Last Titan. Wir haben jetzt noch den Punkt mit, was kommt Last Titan und was kommt danach?
Ja, sehr schwierig zu sagen, ehrlich gesagt. Ich sehe viele Möglichkeiten, sehr viele Möglichkeiten tatsächlich. Sie können diese Revamp-Geschichte weiter treiben, dass sie Kalimdor bringen oder sowas.
Du hast ja so ein riesengroßes Damoklesschwert darüber. Wenn sie da die nächste Saga bringen,
ja.
Spoilern sie The Last Titan zu sehr oder zu wenig oder wie auch immer. Also entweder geht's auf einmal ganz woanders hin. Das ist schwierig. Wie würdest du das lösen? Also selbst, ich meine, gut, ich finde, mit der World Source Saga haben sie es sehr gut gelöst, dass sie uns ganz wenig gezeigt haben, obwohl sie uns ganz viel gezeigt haben.
Ja, okay. Also, wenn du es so auffasst und wenn das eine Bedingung ist, so nach dem Motto, okay, du darfst halt nicht aus so richtig spoilern, wie The Last Titan ausgeht, dann wäre es, glaube ich, logisch, dass die nächste Saga sowas ist wie, warte, ich bin überlegen, was ein guter Titel ist, New Horizons. Und New Horizons ist sehr generisch, genau. Und New Horizons ist, wir besuchen den Mond, wir besuchen die Rückseite von Azeroth und all die Orte, an denen wir noch nicht waren.
Ja.
Sowas in der Richtung. Das heißt,
glaubst du?
Das sagt nicht, ob Azeroth überlebt, nicht überlebt, ob die Seele stirbt oder die Charge.
Ja.
Keine Ahnung, ist davon völlig unabhängig.
Ja, so, ich sehe auch, also wenn sie eine Saga ankündigen, sehe ich den Mond oder Argus oder sowas. Also schon, dass man denkt, ne, New Dawn, ja genau, World of Warcraft, The New Dawn. Oh, was aber da? Der Punkt ist, müssen sie überhaupt noch mal eine Saga ankündigen? Kriegen wir jetzt immer eine Saga? Es kann ja auch erstmal eine Erweiterung kommen und dann kommt mal wieder eine Saga.
Eigentlich hätte ich gedacht, also, wenn ich jetzt versuche, unternehmerisch darüber nachzudenken oder mich versuche, in die Perspektive von Blizzard zu versetzen, dann wäre das eine Entscheidung, die, wenn ich Blizzard wäre, während Midnight treffen würde.
Ja.
Weil während Midnight würden sie feststellen, ob diese ganze Saga-Geschichte funktioniert oder nicht.
Ja.
Ja. Jetzt können sie es eigentlich noch nicht wissen.
Ja. Der Punkt ist, ich glaube, Blizzard hängt tatsächlich daran, sich zu sagen, und dafür könnte eine BlizzCon der Punkt sein, dass sie da sagen und sagen, ey, wisst ihr was? Nach der World Soul Saga kommt erstmal generisch und wir machen einen Revamp. Also dieses Möchtegern WoW 2.
Vielleicht ein Zwischen-Add-on.
Ja, so ein Mini, so hier, wir geben euch so Mini-Raids, alles, was wir relativ einfach entwickeln können. Wir sagen euch jetzt auch offen und ehrlich, wir geben euch da einfach zu entwickelnde Sachen, um euch ein oder zwei Jahre bei Stange zu halten, damit ihr was habt. Aber dann kommt der Revamp. Wir arbeiten dann an dem richtig krassen Revamp und wir haben alles neu.
Das sehe ich, also jetzt, wo du das vorstellst, ich glaube, das ist eine sehr, sehr, also vor allem, weil es eine unternehmerisch kluge Entscheidung ist, dass du sagst, ey, wir machen diese Saga und die müssen jetzt, die, wahrscheinlich weiß Blizzard selbst noch nicht hundertprozentig, wie es danach weitergeht. Deshalb evaluieren die das noch weiter, aber sie planen jetzt mit diesem Puffer und der Puffer ist dieses Add-on dazwischen.
Ja.
Also, das heißt, nach The Last Titan gibt es ein Add-on. Das ist keine Saga, es ist ein einziges für sich stehendes Add-on. Und danach wird danach kommt vielleicht dann eine Saga, wenn sie sich dazu entscheiden, weiter in diese Saga-Geschichten zu machen.
Also, by the way, nur um das nochmal klarzustellen, im Leben würde nicht eine andere Engine kommen. Just saying, die Engine von World of Warcraft ist nicht, denken manche immer ganz oft, aber alle, die technisch darüber reden oder Plan haben, die Engine ist noch lange nicht am Ende in World of Warcraft. Just saying, nur um das nochmal so klar zu definieren. Da geht noch einiges, gerade mit den Neuerungen und die jetzt gerade eben ja ins Konstrukt reinbringen von World of Warcraft, was uns jetzt halt Bugs beschert. Aber ja, das sowas wie du sagst, sehe ich auf jeden Fall so, dass man auch unternehmerisch einfach, ich finde, mit der Ehrlichkeit haben sie in letzter Zeit sehr gut gefahren. Und ich glaube, sie haben auch ein sehr gutes Feedback von den Spielern bekommen, wenn sie sagen, wie diese Fraktionssachen, ne? Ey, wir bringen euch jetzt einen Teil von fraktionsübergreifend, aber ey, das dauert 5 Jahre. Gebt uns die Zeit, es kommt Stück für Stück für Stück. Kam ja jetzt auch dann Stück für Stück. Sie haben geliefert. Wir haben ja auch wieder übelst Vertrauen. Sie haben mit Dragonflight gebracht, alle 8 Wochen kommt ein Patch und sie schaffen es, alle 8 Wochen auf den Punkt genau einen Patch zu bringen. Vertrauen haben sie sich definitiv wieder erarbeitet. Und wenn sie jetzt ankommen und sagen, okay, wir machen jetzt das und das und das und danach kommt die nächste Saga und das ist dann der Revamp oder wie auch immer, das würde funktionieren. Der einzige Punkt, der so ein bisschen dagegen spricht, ist, dass wir wissen, dass sie an 16.17.0 arbeiten aktiv.
Ja.
Das heißt, man kann natürlich an 16.17 aktiv arbeiten und auch nach Saga schon arbeiten und das Ganze auslagern, reinlagern, das kennen wir aus den Erweiterungen. Es wird ja immer mit einer Menge reingegangen und dann spitzt sich das Ganze zu und eine Menge fällt raus.
Man kann sowas konzeptionell, also es ist trotzdem, du kannst quasi dir denken, okay, wir gehen, ich mache jetzt wieder das Beispiel, eine Rückseite Azeroth, Avalon, Mond und noch irgendwas Drittes. Das kannst du so oder so machen wollen. Beispielsweise. Es kann sein, dass das schon feststeht. Aber ob das alles verknüpft ist über eine Saga oder eine übergreifende Geschichte oder so, ich denke, das kann man tatsächlich variabel halten. Ja. Das ist nicht so, dass das jetzt schon feststehen müsste.
Es kann ja auch sein, dass wenn sie sagen, ey, wir arbeiten an 17.0, dass sie 2 Konzepte haben. Einmal, wir gehen den Weg des Revamp. Einmal, oh nee, wir müssen umdenken, die Saga hat nicht funktioniert. Wir sind jetzt auf einem ganz schlechten Stand. Wir müssen jetzt so ein Banger-Add-on bringen, quasi so eine Notlösung. Legion kommt, die Geißel kommt, so. Das, was, wo wir alle wissen, davon sind wir gefesselt. Das würde uns emotional so oder so abholen. So ein richtiges Notlösungs-Add-on quasi. Geißel und Legion. Das kann man sich immer schön auf die Seite mitentwickeln oder zumindest konzeptionieren. Und man kann dann den einen Weg gehen und sagen, okay, es klappt alles so, wie wir uns gedacht haben. Midnight kommt wie ein Banger an. Last Titan hyped bis zum geht nicht mehr. Wir können eben aufgrund des Vertrauens sagen, ey, wir bringen euch jetzt generisch 1-2 Jahre, immer wieder ein bisschen so Seasons oder so, aber wir bleiben in der gleichen Erweiterung, die verändert sich von mir aus ein bisschen, ne, kann man ja durchaus bringen, wo auch immer wir dann sind. Und dann geht's halt los und Revamp kommt und dies und das. Das geht auf jeden Fall, finde ich.
Ja. Ja, 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 ja. Geht auf, ja, ich würde auch sagen, dass das möglich ist. Es ist halt voll, ich glaube, für Blizzard ist das halt voll die schwierige Entscheidung gerade. Yeah. Die haben das ja auch erzählt, dass sie schon schwer getan haben, überhaupt diese Entscheidung zu tun mit der World's War Saga. Das war ja auch so ein Hin und Her.
Ja, voll.
Da gibt es ja auch mehrere Interviews drüber, dass sie da viel überlegt haben, ob sie das riskieren, weil es ein völlig anderer Ansatz ist. Und es gab ja auch schon Konzepte, die geschrieben worden sind, die dann darin einflossen, aber teilweise auch über den Haufen geworfen worden sind. Das ist ja auch so, dieses, du wirfst halt Arbeit weg. Das ist halt eigentlich nicht so effizient, aber du musst halt auch immer diese unternehmisch richtige Entscheidung treffen. Und ich glaube, die ist noch nicht getroffen, tatsächlich.
Na, so richtig nicht. Also ich glaube, sie haben einen Weg, der aussagt, läuft alles so weiter wie jetzt, dann gehen wir diesen Weg. Das kann ich mir vorstellen, weil wenn ich die Energie, wenn ich jetzt mit Ian gesprochen habe, mit einer Holly gesprochen habe, wenn ich Interviews lese, wenn ich so generell mit ein paar Blizzard-Mitarbeitern, mit ein paar Devs, ich schreibe ja zum Beispiel mit 2 Lore-Devs momentan über die Lore. Und wenn ich gerade ihren Enthusiasmus, und den kriegt man mit, man kriegt einfach mit, ich schreibe mit einem Lore-Dev, der war teilweise an der Main-Campaign dran von Lorenhall. Und er erzählt mir so darüber, so ein bisschen Hintergrundstory gerade eben. Darf ich leider nicht ins Detail gehen hier. Und man merkt aber, mit was für einem Enthusiasmus er dir das schreibt. Mit was für einem Antrieb und mit was für einer Energie. Mhm. Und das entnehme ich gerade so, egal ob jetzt Community Manager oder Dev oder wenn ich da mit Holly oder sowas rede. Diese Energie erlebst du gerade von wirklich jedem. Und wenn die so bleibt und der Wind auch bei uns Spielern, öffentliche Medien und sowas genauso bleibt, ich glaube, dann können die diesen Weg gehen, den sie gerade einschlagen zu versuchen, aber sie haben eine Notlösung parat.
Ja. Ja, ich glaube auch, dass sie so ein bisschen zweigleisig fahren, wobei wahrscheinlich Ressourcen schont. Also so nach dem Motto, okay, sie wissen schon ungefähr, was kommt, aber ne, so im Feinkonzept und auch manchmal ist es auch tatsächlich eine Frage des Marketings. Also, man kann auch behaupten, dass die World's War Saga vielleicht auch einfach nur ein Marketing-Ding ist. So nach dem Motto, naja, wir hatten auch schon vorher Add-ons mit einem wo die Handlung so übergespannt ist und so weiter. Wir haben es noch nicht Saga genannt. Das heißt, es ist vielleicht manchmal auch eine Frage dessen, wie man Sachen verkauft und an die Spieler heranbringt, um weniger, was man tatsächlich macht.
Auf jeden Fall. Marketing ist so wichtig in unserer heutigen Welt, ne? Guck dir das Phänomen mit M-Plus an und mit Twitchern. Ne? Wenn du so auf Twitch durch die Chat durchgehst und du würdest jetzt x-beliebige Streamer fragen, die jetzt wirklich so M-Plus, Raid oder Content machen, und du fragst da und die fragen ihren normale Community, ihren Chat, sei es größere oder kleinere, und du fragst, ey, was denkst du, spielen die meisten Spieler M-Plus? Die würden alle Ja sagen.
Ja, ja.
Die würden alle Ja sagen. Ja, ja. Was halt einfach nicht stimmt.
So ein kleiner Prozentsatz
der Spieler. Genau, es ist halt ein kleiner Prozentsatz der Spieler, die M-Plus-Spieler sind. Das sind nicht mal viele, wahrscheinlich nicht mal 20% der Spieler, die M-Plus spielen. So.
Also, Marketing jetzt ist gerade wahrscheinlich ein bisschen mehr, aber wenn du über die gesamte Spielerschaft schaust, vor allem auch diejenigen, die nur die ersten 2-3 Monate des Add-ons in der Regel spielen, dann hast du irgendwie 1-5%, die M-Plus spielen.
Nein, ich würde schon behaupten, dass es so um die 15 sind. Bis zu 15% würde ich schon behaupten, dass
meinst
es sind.
Meinst du?
Aber es ist relativ wenig. Es ist wirklich
auch meine subjektive Wahrnehmung. Ich kenne so viele Leute, die einfach nur Add-ons starten, einmal alles durchquesten und dann war's das.
Naja, ich meine, wir haben ja einmal eine feste Aussage, beziehungsweise 2 Mal von Ian, einmal auf einer BlizzCon, einmal bei Preach im Video, wo er sagt, ey, 50% der Spieler spielen keine instanzierte Inhalte. Das wissen wir.
Ja.
Hat sich mit den Tiefen und mit den Anhängern dann schon wahrscheinlich verschoben, bin ich mir ziemlich sicher, weil instanzierte Inhalte besagt, von NHC-Dungeon im Endgame bis zu irgendwelchen PvP, Mythic und was weiß ich was alles. Und wir wissen, es gibt riesengroße Communities, die spielen jetzt actually Dragonflight. Die spielen gar nicht TWW. Es gibt eine riesengroße Community, die spielen Haustiere und machen Pet-Battles. Und es gibt eine richtig große Community, die macht nur Auktionen. Es gibt Leute, die machen alles, die leveln nur. Und
ja, RP, alles wirklich los für alles.
Riesengroß. Also, ja. Deswegen, Aber das ist das, was ich eben meine. PR und öffentliche Wahrnehmung ist actually in unserer Welt absolut enorm wichtig. Wie ja. was wahrgenommen wird, ne? Auch wenn du fragst, zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel, Shadowlands, wenn du sagst, ey, du fragst in allen möglichen Chats, sag ich mal, auf Twitch, war das mit Shadowlands eine gute Sache, dass die Pakte einen Impact hatten und dass das schwer war, sie zu wechseln und so. Die werden dir halt 99% werden sagen, das war der größte Scheiß, das hat Shadowlands schlecht gemacht. Andersrum, geh mal ins amerikanische RP-Forum, frag, war das eine gute Entscheidung, du wirst gelobt. So, ja, natürlich war das, haben wir für gekämpft
und gefordert. Die unterschiedliche Interessen vertreten, genau. Ja. Die einen aber wollen hier min-maxen, die anderen wollen genau. RP haben, ja.
Aber im öffentlichen Diskurs war das mit dem RPG damals überhaupt nicht thematisiert worden, sondern nur der M-Plus-Aspekt. Und deswegen ja. gilt im Allgemeinen, dass das ein großer Teil war, was Shadowlands ja schlecht gemacht hat. Was ja aber gar nicht stimmt, weil ein großer Teil eben das halt übelst gefeiert hat. Aber die sind halt nicht medial vertreten durch etliche Streamer. Weil halt RPG ja. nicht auf Twitch, sondern halt.
Weil ich auch Probleme mit den Pakten habe, aus anderen Gründen als die M-Plus-Spieler. So.
Ja.
Ich denke mir manchmal so, wenn man die Ressourcen zusammengelegt hätte, statt 4 Pakt-Kampagnen zu machen, eine richtig geile zu machen, wäre besser gewesen.
Ach so, das meinst du, ja. Ja, aber gut, das ist ja aus Writing-Sicht dann, ja.
Weil es gab manche Kampagnenkapitel bei einigen Pakten, wo du so gedacht hast, okay, jetzt habe ich 3 Questmobs getötet und jetzt ist dieses Kapitel vorbei, was soll der Blödsinn so? Weil ihm nichts eingefallen ist, manchmal in jeder Woche für jeden Pakt so.
Aber das hast du auch in Battle for Azeroth tatsächlich gehabt, bei ein paar Sachen so, ja. wo du dir denkst, so, was soll das jetzt, bei der Kriegskampagne? Aber das ist das, was ich mir, glaube ich, in 10 Jahren, in 20, in 30 Jahren, was wir uns immer wieder sagen werden, was wäre gewesen, hätte Shadowlands die Saga gekriegt, die erste Saga, die Shadowlands-Saga. Was hätte das bringen können? Das wäre das huge Potenzial gewesen. Ja, gut.
Es wird spannend, auf jeden Fall.
Definitiv.
Das könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare, also diejenigen, die das hier auf YouTube gucken oder auch woanders und dann noch auf YouTube gehen, könnt ihr gerne mal in die Kommentare packen, was ihr euch erhofft nach der Virtual Saga. Wollt ihr ein Revamp? Wollt ihr eine andere Virtual Saga? Eine andere Saga? Wollt ihr sagen, WoW vorbei, so, genug WoW gespielt, will jetzt StarCraft Online.
Jetzt triggert Maurice die ganz dunkle Ecke aus dem Goldtal. Jetzt geht's los. Ja, WoW ist das schon längst tot. Ich spiele das schon gar nicht mehr. Mein Abo ist schon seit 200 Jahren.
Ich will WoW 2 und es heißt, alles rückgängig gemacht und ich will wieder Orks gegen Menschen.
Ja, genau. Ich will wieder richtig Warcraft. Nein, ich freue mich. Also, als Abschluss hat auch gerade schon jemand im Chat geschrieben gehabt, wir sind uns ja alle einig, dass Midnight und The Last Titan, knallen muss und TWW die Einleitung war. Sehe ich das mit der Saga als gelungen? Ja, und ich muss sagen, bis jetzt haben sie krasser denn je gezeigt, dass sie es drauf haben. Bis jetzt mit TWW haben sie krasser denn je gezeigt, dass sie wirklich die Änderung wollen und diese Änderung auch wirklich durchziehen und auch abgeschlossen ist innerhalb und absolut
die Tatsache, dass jetzt Housing kommt, zeigt mir so, okay, ab jetzt ist in meinem Kopf alles möglich. So, wenn sie Housing bringen, denke ich so, okay, jetzt kann alles kommen.
Blizzard hat so viele festgemauerte Säulen, die wirklich fest, das war ja Granit, Titan, was weiß ich was, bei Blizzard, fraktionsübergreifendes. Housing. Unterstützung für Race to World First Gilden. Auch das wurde erstmalig gebracht. Das ist auch ein Riesending in 20 Jahren World of Warcraft. Dass man aktiv hingegangen ist, Twitch-Channels gepostet hat von den World First Gilden und so weiter und so fort. Das ist was huge Neues. Auch da sehe ich, dass da bald vielleicht Turnierserver in Zukunft kommen könnten, die besten 5 Gilden eingeladen werden können. Auch da, dass sie ganz andere Wege gehen, um auch das mehr zu supporten. Also man sieht ganz klar, bei Blizzard ist jetzt definitiv alles möglich. Auf jeden Fall. Mehr wie nie zuvor.
Ja.
Das ist cool. Da freue ich mich drauf.
Unterschreibe ich so.
Der Supporter, ein komplett neues Konstrukt einer Klasse, war, finde ich, auch ein Riesenschritt nach vorne. Der mag jetzt nicht gelungen sein. Der mag von mir aus auch nicht auf großen Anklang finden. Aber du musst dich erstmal trauen, diesen Schritt zu gehen und diese Erfahrung zu sammeln. Du kannst nicht vorher sagen, boah, das ist gut, das ist schlecht, boah, hättet ihr das mal nicht gemacht.
Dass du Dreifaltigkeit ausbrichst und so. Und auch das dynamische Kram. Also das dynamische Fliegen, also Drachenreiten. Voll. Und auch jetzt auch das Drive. Ob man das mag oder nicht, darum geht's gar nicht. Es geht darum, dass Blizzard das macht. dass du weg bist von diesem statischen System, was sich nicht ändern konnte, durfte oder was auch immer.
Du musst diesen Weg erst gehen, um zu wissen, dass der falsch oder richtig war. Du kannst vorher nicht sagen, ist der falsch oder richtig. Du musst diesen Weg gehen und mit dem Feedback dann auch was machen. Und Blizzard hat mehr Mut denn jemals zuvor. Und das ist so geil einfach. Selbst wenn das dann vielleicht in einer Sackgasse endet oder sowas, wenn das ein bisschen nicht so cool wird, sie nehmen das und das sehe ich jetzt in 11.1.5 zum Beispiel mit dem Nachtsturz-Feature. Sie nehmen so diese Features, die sie seit Dragonflight haben und konzeptionieren noch mal ein bisschen um. Und ich finde, das ist das beste World-Event, was wir jetzt jemals so bekommen haben. Ja. Finde ich extremst geil. Finde ich super. Also super. Funktioniert.
Wenn Aim kommt, bin ich raus.
Ja.
Kommt drauf an, wenn es nur eine Klasse ist. Wenn der Pistolenschütze kommt und der ist halt eine Aim-Klasse, dann ist das halt eine Aim-Klasse. So, warum nicht? Wenn das so... wie gesagt, ich glaube, wir sind an dem Punkt, wo alles möglich ist. Ich will nichts mehr ausschließen.
Ja, und ich meine, das ist das, wofür Blizzard eigentlich schon immer mit World of Warcraft stand. Inklusion in jeglicher Art und Weise. Die größte, und da stehe ich felsenfest mit meiner Meinung, ich sage, World of Warcraft hat die größte, unterschiedlichste Playerbase, die es in einem Spiel gibt.
Auf jeden Fall sehr divers. Allein schon, weil das Spiel so alt ist.
Ja, das sowieso, aber von High Competition zu RP, zu Lore, zu Casual, zu dem. Sie bedienen so nicht perfekt jeden, aber jedem reichen sie etwas.
Es ist nicht, die PvPler haben seit wie vielen Jahren mal wieder eine Arena bekommen.
Nee, die waren Shadowlands die letzte. Seraph Mortis tatsächlich. Ja. Aber BG wäre mal wieder was. Ach nee, haben sie auch gekriegt, stimmt, ne? War ja ein BG-Neues. Ja, aber gut, PvP ist halt. Ja, ja, im TWW-Start kam ein neues BG. In entscheidenden Tiefen.
Ich spiele so wenig PvP, also, dass ich das nicht mal weiß.
Ich habe auch, also meine Zeit mit PvP war nach World of Draenor vorbei, weil dann einfach PvP nicht mehr meins war. Aber egal, auch PvPler, ey, dass ihr noch da seid, wirklich. PvP ist das Stiefkind auf jeden Fall. Also selbst Haustier ist, glaube ich, besser mit dir als PvP.
Und der Dude. Wobei, machen sie in letzter Zeit auch nicht mehr so viel.
Ich bin sauer. Überleg mal. Der Dude, der das erfunden hat, ist halt seit 6 Jahren nicht mehr da. So. Ah. Es gibt ein neues PG, ja.
Sorry. Gut, aber wir sind am Ende, genau. Wie gesagt, packt gerne in die Kommentare, was ihr euch vom zukünftigen WoW wünscht. Seid da ruhig frei, also spinnt euch alles Mögliche zusammen, weil wir haben mehrere Jahre vor uns, da kann auch was Wildes bei sein.
Und dann, natürlich, schreibt in die Kommentare mit Gründen, warum Maurice zur BlizzCon 2026 muss. Ihr müsst halt einfach überreden, dass Bonge war einen Deutschland-Gesandten nach Anaheim bringen muss. Das ist halt, das ist für Maurice nämlich ein Arbeitsauftrag. Vielleicht
kriegen wir ja ein Placement, dann kann ich ja gar nicht anders.
Alles klar. Vielen lieben Dank an alle die Zuschauer da draußen. War ein Herzchen mit euch heute wieder. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, meine Lieben. Bissi.
Ciao, Kakao.